Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet.
Bisher.
Dazu gleich mehr. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Schauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Wir sind in der Nach-Harry Potter-Phase. Ich bin Henny.
Ich bin Ico.
Ja.
Ach Mann, Abby.
Das war Abby. Das ist das erste Mal, dass du keinen Fake-Namen am Anfang des Podcasts hast.
Ich bin Johann Schinken.
Johann Schinken?
Normalerweise hat das eine Bedeutung. Ich frage mich, was die Bedeutung ist.
Okay, ich habe es gecheckt. Henny, du kommst auch noch rum.
Ich weiß nicht, ob ich drauf komme. Mal schauen. Nach diesem holprigen Start. Bevor wir zu unserer heutigen Serie ausnahmsweise mal kommen, Young Doctor's Notebook, haben wir tatsächlich noch zwei Sachen anzusprechen, zwei wichtige Entwicklungen für alle Daniel Radcliffe-Liebhaber und Connoisseure.
Wir müssen mit euch reden.
Eine Sache ist spaßig, eine Sache ist ernst. Sollen wir es noch weiter anteasern oder?
Hau raus, Henny.
Und du hast es ja gerade schon angesprochen, Eiko. Wir sind nicht mehr der einzige Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Daniel Radcliffe hat jetzt auch einen Podcast.
Von all der Konkurrenz des Internets, mit der wir hätten rechnen müssen, ist jetzt unser einziger einziger Mitbewerber sozusagen, the man himself, unser Boy Daniel. Ja. Tatsächlich, wer hätte damit gerechnet?
Dürfen wir dann überhaupt noch sagen, dass wir der beste Daniel Radcliffe Podcast im Moment sind?
Vielleicht können wir sagen, wir sind der beste Podcast über Daniel Radcliffe.
Oh, das ist eine gute Rettung, ja. Erste und bis jetzt beste Podcast über Daniel Radcliffe.
Habt ihr schon reingehört eigentlich?
Tatsächlich, also ich sage vielleicht noch kurz was dazu. Sein Podcast heißt Cunning Stunts. Er ist auch noch eine technische Ausflucht, er ist auch nicht, im Intro wird er nicht als Host bezeichnet, sondern als Mitstimme. Das ist nämlich ein Podcast von David Holmes, dem Stunt-Double, beziehungsweise dem ehemaligen Stunt-Double von Daniel Radcliffe, den wir hier im Podcast auch schon mal angesprochen haben, der bei den Dreharbeiten vom letzten Harry Potter-Film querschnittsgelähmt wurde. Und es ist ein Podcast, in dem David Holmes mit seinem besten Freund Daniel Radcliffe oder einem seiner besten Freunde, ich möchte da keinen Zwietracht sehen, verschiedene Stunt-Performer interviewt über ihre Arbeit, über ihre gefährlichsten Stunts, weil er selber immer noch sehr begeistert für das Stunt-Geschäft ist. Und er sagt immer, dass die andere Stimme ist Dan Radcliffe. Aber er wird nicht im Intro als Co-Host bezeichnet, also technisch gesehen.
Dann wisst ihr jetzt, was wir zu tun haben, Jungs, oder? Wir müssen irgendwo, in irgendeinem deutschen Film müssen wir jetzt krasse Stunts machen, damit wir da eingeladen werden.
Oh ja, das wäre unser Weg, Daniel zu treffen.
Können wir nicht irgendwie so ein total übertriebenes 80er-Jahre-Style Stunt-Video machen, wo wir bescheuerte Stunts machen und das da einfach einreichen?
Also die Leute, Abby hat ja gerade gefragt, ob wir schon reingehört haben. Ich habe die ersten zwei Episoden gehört. Also die Leute, die interviewt haben, haben schon deutlich mehr geleistet als einfach ein Video bei.
Ja, aber das ist doch immer so, oder? Die ersten Leute, die du einlädst, sind immer die Hochkaräter. Und dann irgendwann, ich sag mal, Folge 100, Folge 1000, irgendwann gehen die doch die Leute aus, bestimmt. Und dann sind wir da. Also wir sind bereit. Daniel, wenn du es hörst. Wir sind da. Wie heißt denn eigentlich sein Host? Wie heißt denn der?
David Holmes.
David Holmes? Ja. Wir sind da. Wenn du uns haben willst, in deiner Show.
Cunning Stunts heißt die, falls ich es noch nicht gesagt habe.
Cunning Stunts. Henny, wo kann man das hören? Wir machen doch gerne und freundlich auch Werbung für.
Genau wie bei uns, auch auf Spotify. Woanders weiß ich noch nicht. Überall, wo es Podcasts gibt, wahrscheinlich.
Überall, wo man Podcasts, in jedem gut sortierten Podcast laden.
Ja, genau. Habt ihr denn schon reingehört, oder?
Nee, bisher noch nicht.
Ach Gott, dann bin ich wieder der Recherche.
Ich glaube, du hattest es auch zwischendurch mal erwähnt. Ich hatte es tatsächlich ein bisschen ist es bei mir in den Hinterkopf geraten, aber ich bin jetzt bald im Urlaub, da höre ich da mal rein.
Ja, es ist ein bisschen leise von Aufnahmequalität tatsächlich, aber oh, okay. Es ist sehr interessant und es wirft halt ein Licht auf eine Profession, die sonst eher im Schatten steht, wo man die Namen auch nicht mal kennt. Und Daniel Radcliffe, dass er ein Herz dafür hat, ist natürlich typisch Dan, unser guter Boy.
Ja.
Man braucht aber schon einen harten Magen, weil über die Verletzungen und Erlebnisse, die Leute da sprechen, also bei der ersten Folge spricht der Gast darüber, wie er in mehreren medizinischen Fachbüchern steht, weil er Sachen überlebt hat, die außer ihm kein Mensch überlebt hat.
Oh, wie krass, oder?
Krass. Und an dieser Stelle könnten wir ein Zitat aus der Serie, die wir heute reviewen, einblenden. Vielleicht mache ich es einfach.
Ich weiß nicht, an welches du denkst, und ich bin gespannt, es im Nachhinein rauszufinden.
Gerne.
Mal schauen.
Hier.
Sag mir am Ende, welches Zitat das war.
Und wissen, warum Epi sich Johann Schinken genannt hat.
Ach, das möchte ich. Das wird mir jetzt den ganzen Podcast über in der Birne bleiben. Die zweite Ankündigung, um schnell durchzukommen. Eiko möchte zu seiner Zusammenfassung von A Young Doctor's Notebook kommen.
Ja, übrigens auch ein Grund, warum ich noch nicht in den Podcast reingehört habe. Ich habe ja so viele Empfehlungen gekriegt von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Horrorfilme ich mir anschauen sollte. Nachdem wir ja in der letzten Folge viel über Horrorfilme gesprochen haben und ich ein paar Fragen an euch gestellt hatte. Ich habe mir insgesamt, ich glaube, es sind 19 Empfehlungen aufgeschrieben. Das wird eine ganze Zeit dauern, bis ich da durchkomme. Aber ich habe mir direkt 3 Filme jetzt für meinen kurzen Urlaub runtergeladen und werde sie mir irgendwann nachts anschauen und mich dann bei euch melden.
Welche 3?
Runtergeladen habe ich mir jetzt Sleepy Hollow, bei dem ich ja wirklich zugeben muss, dass ich noch nicht gesehen habe, Creep und Veronica.
Ah, oh, okay, sehr interessant.
Und da ich ja nicht so der Horror-Konnoisseur war, was wir festgestellt haben.
Runtergeladen?
Ja, bei Netflix. Die kann man sich bei Netflix ganz legal in Epi runtergeladen.
Okay, ich dachte gerade, das hört sich ja gefährlich an.
Ja, ich werde mich bei euch zurückmelden und ja. Klingt so ein bisschen wie so ein Buchclub, den wir haben.
2 davon habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich mir die dann jetzt auch an.
Aber es klingt so, als ob du nicht zugeben möchtest, welche 2 du noch nicht gesehen hast.
Ich habe Sleepy Hollow gesehen. Die anderen beiden, also Creep kannte ich tatsächlich vorher gar nicht. Veronica, das hat uns übrigens, wenn ich das verraten darf, Dorian empfohlen, unser lieber Freund. Da hatte er mir schon mal von erzählt. Aber ja.
Okay.
Schauen wir mal.
Na, ich bin gespannt.
Das war jetzt noch eine schöne Nachricht. Jetzt kommen wir zu einer etwas weniger schönen Nachricht. J.K. Rowling. J.K. Rowling twittert wieder und hat in der Zwischenzeit ein Manifest veröffentlicht zu ihren Positionen zu Gender-Fragen. Und es ist eigentlich immer ein sehr schlechtes. Also eigentlich sollte man als Künstler, kreativer Mensch, wenn man feststellt, man ist gerade dabei, ein Manifest ins Internet zu stellen. Vielleicht sollte man einen Moment reflektieren, warum stelle ich gerade ein Manifest ins Internet? Wir wollen es aber jetzt noch nicht im Detail besprechen. Das werden wir in der nächsten Folge machen, weil da noch zu viele Sachen in Bewegung sind. Nur vorab, was wir auf jeden Fall schon mal klarstellen wollen, das Manifest ist natürlich transphob. Und um so ein bisschen den silbernen Streifen am Horizont zu sehen, in einer Situation, wo eine Autorin, die man seit Kindesbeinen angelesen hat, einen ja dann doch recht enttäuscht. Denn unser Boy Daniel hat uns nicht enttäuscht. Er war einer der ersten, ich meine sogar der erste, korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Der erste überhaupt.
Ich meine, der erste von den großen 3 auf jeden Fall, vor Emma Watson und Rupert Grint. Einer der ersten Harry Potter Darsteller, der Rowling öffentlich widersprochen hat, der bei dem Trevor Project, was eine Charity ist, die LGBTQ Jugendliche unterstützt, hat er ein Essay hochgeladen, wo er ja Rowling quasi ein bisschen gefact-checkt hat und ihr widersprochen hat und sich für Transmenschen und insbesondere für Transfrauen eingesetzt hat. Und das quasi im Widerspruch zu der Frau, der er seine Karriere verdankt, ich find's mutig.
Finde ich auch. Ich find's auch sehr gut. Wenn ihr jetzt, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, gar nicht wisst, worüber wir reden. Wir haben einmal kurz drüber gesprochen in der Folge über Harry Potter und der Orden des Phönix. Aber googelt einfach mal Joanne K. Rowling, tippt bei Google auf News und dann werdet ihr da fündig, was da eigentlich jetzt passiert ist die letzten Wochen und Monate. Das ist da ganz schön hin und her gegangen, ganz schön hoch und her. ich habe der Story ganz am Anfang auch gar nicht so viel Bedeutung zugemessen, muss ich gestehen. Aber wenn man sich ein bisschen einliest, sich noch mehr damit auseinandersetzt, dann kann man schon fast nur zum Schluss kommen, dass da Joanne K. Rowling sich ganz schön irgendwie die Finger dran verbrennt und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte mit viel Hintergrund, gibt interessante Argumente auf beiden Seiten und wir kommen dann in der nächsten Folge in der Tiefe dazu.
Genau, in aller Ruhe, wenn wir auch ein bisschen Zeit gehabt haben, drüber nachzudenken, weil so Fragen wie, wie geht man jetzt mit Harry Potter um und so weiter, da habe ich selber noch keine Antworten für mich. Ich kann nicht versprechen, dass ich es in der nächsten Folge haben werde, aber also die wir.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das nicht mehr so lesen oder schauen könnt, wenn ihr findet, dass sie was Dummes in die Richtung sagt oder was Transfeindliches sagt?
Das ist halt die Frage, die, also wir hatten es ja in unserer Orden des Phönix-Folge schon angesprochen, das ist irgendwie so die große Entscheidung und wie gesagt, ich habe da noch keine Entscheidung in der Hinsicht getroffen. Ich bin immer noch, ich habe mir so viele Meinungsstücke darüber durchgelesen. Und keins passte so 100% zu mir. Das macht man ja manchmal so.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, muss ich sagen. Also die Filme erst recht nicht und die Bücher glaube ich auch nicht, weil ich in dem Text jetzt nichts Transfeindliches oder so finde. Mhm. Aber naja, wer weiß, ne? Ich habe ja vor einem Jahr habe ich Walter Mörs nochmal gelesen. Kennt ihr das? Captain Blaubeer?
Ja, ja, natürlich.
Ja, da sind auch schon ein paar echt rassistische Sachen drin.
Echt? Ne?
Ja, da ist so eine Figur, die halt so wie so ein Klischee-Türke beschrieben wird.
Oh nein.
Ja, und das liest man nochmal so und denkt so, das ist das Buch, was man immer so gefahrlos Kindern in die Hand drücken würde, um deren Fantasie anzuregen. Und dann gibt es da halt auch echt solche Momente drin, die echt platt und doof sind, finde ich.
Ja. Es ist, wie gesagt, wir werden im nächsten Podcast in Ruhe nochmal die Gelegenheit haben, drüber zu sprechen. Da geht es ja um Kill Your Darlings, was ja auch ein LGBTQ-Film ist in gewisser Weise. Da passt es auch ganz gut. Aber es sind so viele Entwicklungen. Und beim letzten Mal, weil Rowling Twitter ferngeblieben ist, hat es sich quasi relativ schnell, also waren wir tatsächlich, als wir rausgekommen sind mit der Orden des Phönix-Folge, noch auf dem aktuellen Stand. Aber die ganzen Entwicklungen und was, ich meine, wir müssen auch irgendwie entscheiden, wie wir diese ganzen Twitter-Sachen zusammenfassen, weil es so viele verrückte Sachen sind, die da gelaufen sind, die Rowling da abgezogen hat. Und die für Nicht-Twitter-Nutzer zusammenzufassen, ist, glaube ich, auch eine Herausforderung.
Deswegen war ich, glaube ich, auch so nicht im Loop drin, weil ich nie bei Twitter bin und mir da erstmal richtig viel durchzulesen hatte, um da reinzufinden.
Das ist auch die richtige Entscheidung. Twitter macht einen nicht unbedingt
Twitter
glücklicher.
Twitter ist auch eine Welt für sich.
Aber dafür versteht man dann solche Sachen im Vorhinein oder wusste 2 Jahre vorher von den Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein. Man kann Twitter auch ganz gut nutzen. Ja, nachdem wir das quasi vertagt haben auf die nächste Folge. Ja, wir befinden uns im Jahr 2012, Ende des Jahres. Jetzt habe ich das Datum nicht gewissen, aber das ist das zweite Daniel Radcliffe-Projekt, was in diesem Jahr herauskommt, nach Woman in Black. Genau, im Dezember tatsächlich laufen die 4 Folgen der Miniserie A Young Doctor's Notebook Staffel 1 mit John Hamm und Daniel Radcliffe. Und Eiko hat so eine kleine Zusammenfassung vorbereitet.
Richtig. Also die Serie spielt 1917 in Russland. Es geht um einen jungen Arzt, gespielt von Daniel Radcliffe, der kurz nach dem Abschluss seines Medizinstudiums in die russische Provinz ziehen muss, um dort ein kleines Krankenhaus zu leiten. Und dabei muss er sich nicht nur mit der kleinen Belegschaft herumschlagen, sondern auch mit der Präsenz seines älteren Ichs, gespielt von John Hamm. Darum geht es in den 4 kleinen Folgen. 20 Minuten? 30 Minuten?
22, 23 Minuten ungefähr.
Genau, das ist das Schöne, wenn man es nämlich guckt, ist es auf Amazon Prime gegen ein paar Euro auszuleihen oder zu kaufen, dann hat das Ganze, also eine Staffel Spielfilmlänge.
Ja, deutlich kürzer, also obwohl es eine Serie ist, deutlich kürzer als jeder Harry Potter Film. Und was ich vielleicht noch bei deiner Zusammenfassung ergänzen wollen würde, die Serie spielt nicht nur 1917, sondern auch 1934. Jede Folge beginnt und endet quasi mit John Hamm als der alte Doktor. In der ersten Staffel ist er auch noch nicht benannt. Der Zwischenteil ist dann immer, also in der ersten Folge kommt Daniel Radcliffe an. Es sind eigentlich immer zwei Fälle, um die er sich kümmern muss pro Folge. Ein großer, der eventuell auch mal klappt. Und dann kommt aber immer direkt ein deprimierender kleiner Fall hinterher, der quasi alles Gewonnene wieder zunichte macht. Und ja, über diese 4 Folgen hinweg verändert sich Daniel, also beziehungsweise sein Charakter. Er wird immer zynischer, egoistischer, abgedrehter und entwickelt auch ein Drogenproblem. Eine Morphinsucht.
Morphium.
Ach ja, auf Englisch heißt
also
es Morphin.
Auf Englisch Morphin, auf Deutsch Morphium.
Ja, danke für die Korrektur. ich habe eben schon mal auf Mike gesagt, ich fand es richtig gut und habe dadurch erwartet, dass Epi es überhaupt nicht mag und Eiko irgendwie in der Mitte ist, aber es auch nicht so mag. Das war bisher immer so im Podcast. Ich glaube, es ist heute wieder so.
Ich habe gar nicht gesagt, dass ich es überhaupt nicht mag. Das habe ich gar nicht gesagt.
Okay,
ja, dann stimmt gar nicht.
Der ist richtig. Stellt's richtig. Wie steht ihr zu diesen ersten 4 Folgen?
Halt schon wieder, man fragt sich halt, was sind das für Sachen, die wir da ausgraben? Also, wenn wir diesen Podcast nicht machen würden, wie würde man darauf kommen, sich sowas anzuschauen? Warum ist das auf Amazon Prime? Wer guckt sich das an?
Andy, du meintest ja sogar, das war irgendwie eine verrückt. Das war eine der ersten Serien, die so auf Netflix war, ne?
Als
Netflix
in Deutschland gestartet ist.
Ja. Da habe ich total krass zu denken, dass Leute damals, wann ist Netflix rausgekommen? 1900, ein paar Jahre ja schon her, 2017 oder 16 oder sowas, dass die ersten begeisterten Abonnenten von Netflix diese Serie geguckt haben, die ja schon wirklich skurril ist und absurd, abgedreht, obskur und irgendwie auch sehr, also nicht nur schwarzhumorig, sondern irgendwie noch übers Ziel hinausgeschossen, des schwarzen Humors. Da frage ich mich wirklich, wie die meisten Zuschauer das so fanden. Ich habe ein paar Kritiken gelesen und die klangen ja eigentlich relativ begeistert. Mhm. Wobei ich da auch noch so ein bisschen einen Take zu habe. Und ja, also ich hab's geguckt. Das ist die erste Sache, die wir geguckt haben, mit der ich wirklich wenig anfangen konnte, muss ich sagen. Ich habe ein paar Sachen, die ich mochte, die werde ich ganz gerne positiv herausstellen, aber ich bin gespannt, wo wir heute am Ende bei rauskommen. Vielleicht, Henny, kannst du mich ja überzeugen, dass es doch ich ganz geil schon. Ist.
Das habe ich doch noch nie geschafft, also zumindest nicht im Podcast.
Mhm. Doch, klar.
Meistens ist es so, dass du quasi mir ein Jahr später recht gibst, wenn wir uns über
was streiten. Wir hatten doch schon hatten wir nicht schon mal einen Film, wo Henny uns noch total begeistert hat.
Also ich hatte direkt in der zweiten Folge Steiner von Panama, da habe ich mich selber im Laufe der Folge überzeugt, dass der Film eigentlich ganz gut ist. Ja. Ihr könnt es ja jetzt...
Du hast den, glaube ich, bis heute auch nicht ganz verstanden, den Film.
Doch, ich habe ja eine ziemlich krasse Metatheorie über den Film.
Ich glaube, den hast du nicht verstanden.
Wie kommst du darauf?
Jedenfalls, ich habe normalerweise gucke ich immer so halt irgendwie ein paar aktuelle Filme oder so. Und in letzter Zeit gucke ich eigentlich noch für unseren Podcast sowas halt. Also ich fand es irgendwie auch gut. Insgesamt würde ich sagen, ich fand es gut.
Oh, Gott sei Dank.
Ich mag ja Daniel Radcliffe in witzigen Rollen am liebsten. Und auch das hat mich wieder daran bestärkt, dass Daniel Radcliffe eigentlich kein Horrordarsteller ist, sondern ein Comedy-Darsteller. Und dieser Mix aus, das war ja sehr skurril, was wir da gesehen haben. Skurril und schwarzer Humor, das fand ich fantastisch. Ich fand das nur vom Skript her echt merkwürdig. Also wir könnten ja, ich weiß nicht, ob wir mal so langsam reingehen. Mhm. Also es gibt.
Ich muss mich nur einmal erwehren gegen den Satz von Henny.
Okay.
Henny, du hast eben gesagt, meistens gibst du mir ein Jahr später recht. Das klingt jetzt so, als ob du sagen würdest, bei allen Themen, über die wir je sprechen.
Immer.
Das ist eine ganz schön gewagte These, Henny. Ich denke, das ist nicht der Fall.
Zum Beispiel, bei Filmen, bei denen wir uns sehr streiten.
Wir haben neulich unserem guten Podcast-Freund Dorian beim Umzug geholfen, Henny, wenn du dich erinnerst, ist es drei Tage her. Ja. Ich sag mal, beim Aufbauen und Abbauen des Kleiderschranks musstest du mir schon ein paar Mal recht geben.
Ja, du mir aber auch. Und in einem Jahr wirst du sagen, dass ich mit allem recht hatte bei dem
Kleiderschrank. Ich denke, wenn du genau drüber nachdenkst, dann musste ich dir nie recht geben.
Okay. Ich agree to disagree. Aber ich finde es gut, dass das, um den Bogen wieder zu schlagen, Epi Daniels Performance anspricht, weil ich habe so viele Gedanken zu seiner Performance in dieser Folge. Ich habe da so viel zu sagen. Aber vielleicht sollten wir ja tatsächlich vorher noch so ein bisschen einsteigen. Worum, ja gut, das meiste haben wir eigentlich schon gesagt. Man könnte vielleicht noch ergänzen, dass quasi, es sind zwei Handlungsstränge. Am Anfang und am Ende jeder Folge immer mit John Hamm, der ältere Doktor, der 1934 in Sowjetrussland, der da Opfer einer Untersuchung wird. Also quasi die Behörden finden raus, dass er illegal Morphium sich selber verschreibt im Namen von Toten.
Opfer wird er?
Ja, wie soll man es nennen? Also die Behörden kommen ihm auf die Schliche. Und er denkt zurück an seine Jugend aus der Zeit der russischen Revolution, wo er irgendwo im Nirgendwo eingesetzt wird.
Ja, aber nicht Jugend, sondern wirklich nach Beendigung des Medizinstudiums.
Genau, er hat mit wunderbaren, beziehungsweise Daniel hat mit wunderbaren Noten sein Medizinstudium bestanden und ist jetzt in der Realität. Und die ist deutlich blutiger und deprimierender, als er sich das vorgestellt hat.
Ja, also er ist wirklich mehr so der Textbook-Student sozusagen. Also er hat alles Wissen, er hat super Noten, all sein Wissen aus Büchern, aber es fehlt halt an der Praxis. Und er kommt in dieses entlegene Dorfkrankenhaus,
er ist 26, ne?
Als er das gespielt hat oder die Rolle ist 26?
Die Rolle ist 26.
Okay. Er wirkt, sagen die das? Ich finde, er wirkt deutlich jünger, finde ich. Aber vielleicht auch nur, weil er so klein ist und keinen Bart hat.
Er wird ja immer.
Also ich schätze das, weil es ja auf einer echten Figur basiert. Das ist jetzt nur mal so ein
Guess, ne? Es ist mal wieder eine Literaturverfilmung. Er wird irgendwie Anfang der 20er sein, das denke ich auch.
Ja, und jetzt wird er halt
das passt aber schon.
Konfrontiert hier mit echten Fällen, blutigen Fällen, Sisyphus.
Er kommt halt, er ist halt so der Einser-Student. Der halt so an der Uni war alles super und jetzt kommt er in die Praxis und da klappt es halt nicht. Da ist halt alles anders. Vor allem an der Front, wo die Instrumente stumpf sind und nicht so toll sind und man hat keine Möglichkeiten. Da war für mich der erste Moment, wo ich es einfach irgendwie merkwürdig fand. Du hast halt nur britische Schauspieler und es soll in England spielen. Es soll in Russland spielen und die sind halt alle total britisch, also weiß ich auch nicht. Also es ist wie eine Parodie von Russen, finde ich. Und das fand ich schon mal sehr komisch.
Ich habe drüber nachgedacht, weil die ganzen Credits und so in so einem Fake-Kyrill, das aber russisch ist.
Das ist eine ziemlich geile Schrift
übrigens. Ja, auf jeden Fall.
Und es ist... es kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber ist es eine der wenigen oder die einzige englischsprachige Mikhail Bulgakov-Verfilmung, die es tatsächlich gibt. Ich habe eine Liste auf Wikipedia gefunden mit verschiedenen Verfilmungen von, weil es ist mal wieder, ne? Daniel Radcliffe natürlich ist eine Literaturverfilmung. Eine Liste mit verschiedenen Verfilmungen gefunden. Das war die einzig englischsprachige da drauf.
Okay. Also das Ganze ist halt so ein bisschen angelehnt an, wer kennt es nicht, nach der theoretischen Ausbildung kommt man in den praktischen Beruf, in die Praxis und auf einmal ist alles anders, alles wird ganz anders gehandhabt, als man in der Ausbildung gesagt bekommen hat. Daniel wird hier auch konstant daran erinnert, dass ja der alte Oberarzt Leopoldovich ein großartiger Arzt war, ein großartiger Mann und überall in diesem Krankenhaus hängen Gemälde von ihm und er wird angehimmelt, gerade von der einen Assistenzärztin. Das ist
auch schon so herrlich.
Das heißt,
es ist halt auf total der, over the top,
ja,
also schon von Anfang an.
Auf der Ebene läuft das so ein bisschen, finde ich, dass das halt so auseinandergenommen wird sozusagen, dieser Sprung aus der Theorie in die Praxis, ja, und wie man damit umgeht.
Und das wird halt auch noch dadurch, also dieser Gegensatz wird dann auch noch dadurch verstärkt, das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass Daniel sein altes Ich, John Hamm, quasi erscheint und die beiden auch miteinander interagieren.
Aus dem Nichts.
Und genau, es wird nie erklärt, wie das sein kann, ob das jetzt eine Halluzination ist oder ob tatsächlich John Hamm die Ereignisse in der Vergangenheit beeinflussen kann oder nicht. Aber deswegen ist John Hamm auch nicht nur am Anfang und am Ende jeder Folge, sondern halt auch immer in der Mitte in Entscheidungsmomenten sprechen die beiden miteinander, streiten sich, schlagen sich.
Ja, und ey, wirklich, also das muss man, stellt euch wirklich so vor, das ist so wie wenn ein Charakter in einem Film einen fiktiven Freund hat oder sowas. Er kann ihn sehen, die beiden interagieren, nicht nur sprachlich, verbal, sondern auch eben physisch, wie Henny ja schon gesagt hat. Die anderen Charaktere sehen ihn aber nicht. Und wenn man Beschreibungen über die Serie liest oder auch Reviews darüber liest, dann wird immer gesagt, na, das ist die Prämisse, aber denk nicht zu viel drüber nach. und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein augenzwinkerndes, ja, denk nicht zu viel drüber nach, aber was ist mit dieser Prämisse los? Ich hatte da wirklich ein Problem mit. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie das überhaupt funktionieren soll, dass er mit seinem älteren Ich kommuniziert. Und das was das für Aussagen über das Raumzeitkontinuum macht. Hat euch das gestört? Oder habt ihr einfach.
Ja, vor allem, weil sie halt dann noch so ein Ding draus machen, schafft der ältere Charakter sein jüngeres Ich davon abzubringen, überhaupt mit den Drogen anzufangen. Das ist ja schon irgendwie echt merkwürdig, ne?
Und John Hamm macht doch immer so Andeutungen, was als nächstes passiert quasi.
Ja.
Ja.
Also ich mochte das irgendwie schon gerne, weil das so ein bisschen so, naja, dieses Phänomen, was du auch hast, wenn du ein Buch wieder liest oder einen Film nochmal guckst, den du schon kennst und du weißt, was passiert und du fieberst trotzdem mit und hoffst, dass es jetzt irgendwie anders ausgeht. Das mochte ich irgendwie daran, ne? Dass er also sein Buch durchliest, was man ja leider nie so richtig sieht. Aber also man stellt sich vor, er liest sein Notizbuch durch und hofft irgendwie nochmal oder denkt darüber nach, was hätte anders sein können. Weil so einen richtigen Effekt hatte er nicht auf die Welt. Ja, wobei ab und zu ja schon. Ne?
Er durchlebt es halt nochmal. Es ist nie wirklich klar. Vielleicht da zur Einordnung. Also wir haben ja gesagt, es ist eine Verfilmung, aber es ist eine Verfilmung von einem Band mit Kurzgeschichten, die Michail Bulgakov hat eine ähnliche Biografie wie quasi der Charakter, den Daniel hier spielt. Er ist als junger Arzt ins Nirgendwo versetzt worden zu genau dieser Zeit und hat darüber Kurzgeschichten geschrieben, die er in einem Medizinjournal veröffentlicht hat, weil sie da weniger zensiert worden wären. Was die Serie aber empfindet, also sie, so wie ich es gelesen habe, vermischt die erste Staffel so 7 von den 9 Kurzgeschichten. Aber dieses Konstrukt, dass das alte und das junge Ich miteinander sprechen können, das ist eine Idee der Serie. Das ist in dem Buch nicht, weil, wie gesagt, Bulgakov hat das tatsächlich so ziemlich zeitnah, als er selber diese Erfahrung gemacht hat, geschrieben. Und hatte quasi auch noch gar nicht diese Perspektive, die John Hamms Charakter ja verdeutlicht, diesen Rückblick. Sondern hat halt in dem Moment quasi geschrieben, was er oder Leute, die er kennt, in dieser Situation erleben. Und ich finde, es ist eine interessante Ergänzung. Es wirkt so, als würde es dem Bulgakov-Stil treu bleiben, sage ich jetzt als jemand, der noch nie einen russischen Roman gelesen hat.
Noch nie, Henny?
Habt ihr schon? Ich nehme es mir immer wieder vor. Aber
hast du nicht Dostojewski oder so mal gelesen?
Nein, ich habe tatsächlich...
Du, Eiko?
Ja, aber also, ich habe mir da so viel von versprochen, ne? Weil ich hatte immer das Gefühl, so...
Hast du die gelesen oder was?
Ja, also natürlich jetzt nicht alle, aber einige Kurzgeschichten und so. Aber ich habe mir da auch sehr viel mehr von versprochen. Ich dachte immer, Dostojewski wäre so ein hochtrabender, wirklich sehr komplexer, durchdachter Autor, der Geschichten schreibt, dass, wenn man die liest, dass man ganz neue Perspektiven aufs Leben hat und so weiter. Und das mag auch alles sein, vielleicht habe ich die falschen Geschichten gelesen, aber ich hätte
welches hast
mehr
du denn gelesen?
Das Gefühl, dass es einfach so eine dirty Porno-Novellengeschichte war, die,
das klingt gut,
auf die falsche auf das falsche Podest gehoben wurde. Ich weiß den Namen da gerade nicht mehr. Eine Kurzgeschichte,
der Idiot?
Nee, das nicht. Hm.
Also ich kenne jemanden, der einen sehr ähnlichen Buchgeschmack hat wie ich und die Person hat, glaube ich, 3 oder 4 gelesen und fand die alle ganz gut. Also von daher stehen die immer noch auf meiner Liste.
Dostojewski jetzt oder Bulgatschow?
Dostojewski. Tolstoi ist kein Russe, ne?
Tolstoi
oder
ist auch Russe, ja.
Auch Russe, ja, der steht auch noch auf meiner Liste.
Jetzt muss ich das nochmal googeln. Nicht, dass ich jetzt gerade was Falsches, das wäre...
Vielleicht ist ja auch... Hauptsache Dostojewski ist auch Russe.
Dostojewski, das sind noch die beiden russischen Schauspieler. Oh Gott, wie peinlich ist das gerade.
Ach ja, von Tolstoi ist Anna Karenina.
Ja, yeah, das habe ich seit 6 Jahren oder so in meinem Bücherregal stehen und ich komme nie dazu. Ist
ja auch ein richtiger Klopper.
Nee, der hat nur 300 Seiten oder so.
Was? Ist das nicht voll das dicke
Buch? Nee, du meinst wahrscheinlich Krieg und Frieden. Nachdem wir jetzt die letzten unserer russischen, russischsprachigen Zuhörer verloren haben durch unsere Unkultiviertheit, ich muss sagen, ich kannte Bulgatschow tatsächlich vorher nicht. Ich bin, seit ich die Serie gesehen habe, kurz davor, mir das Buch zu bestellen, beziehungsweise ein anderes Buch von ihm, The Master and Margarita. Und was ich mir so von den Buchbeschreibungen durchgelesen habe, sind die alle so ein bisschen magisch realistisch, haben so Sachen, die einfach nicht erklärt werden, die aber quasi so die zentrale Metapher funktioniert machen. In The Master and Margarita geht es darum, dass der Teufel im sowjetischen Russland auf einmal auftaucht und Leute verarscht. Und irgendwie geht es auch um Jesus und das sind alle Sachen, es werden halt Sachen nicht erklärt, es werden mehr so Bilder gewoben, Metaphern, Ideen präsentiert. Und ja, so ein bisschen ähnlich ist diese Serie quasi auch. Von daher, ohne jetzt Bulgatschow gesehen zu haben, sie wirkt, als würde sie dem Stil treu bleiben.
Darf ich noch mal kurz einhaken? Anna Karenina ist ein 1000-Seiten-Buch.
Nicht in der Ausgabe, die ich habe. Oder ich habe nur einen ersten
also
Band.
Also DTV-Taschenbuch ist 1290 Seiten. Anaconda ist 990 Seiten.
Oh, Anaconda ist doch dieser Song von Nicki Minaj, ne?
Anaconda ist dieser wunderbare Verlag, der ganz alte Sachen neu auf.
Ich wollte einmal kurz reingrätschen,
du musst das einmal sagen.
Ich hätte das Buch lange im Regal stehen. Also ich würde ungern jetzt so, dass wir rüberkommen, als ob wir sagen, ah, ihr müsst das alles gelesen haben. Mir ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Also nicht, dass wir jetzt hier Geschmäcker haben sollten.
Ja, okay. Das
also ich
finde das überhaupt nicht wichtig, sowas gelesen. Nee,
ich auch nicht. Ich habe ja auch keine literarische
Weltkarte. Man kann das ruhig lesen. Ich überspringe auch gerne einfach Kapitel oder Sachen, die mich nicht interessieren. Wenn da so eine Szene ist und ich habe das Gefühl, ach, da kommt jetzt nichts mehr rum, überspringe ich die halt. Ich bin erwachsen.
Ich habe tatsächlich, ich quäle mich meist durch. Ich habe letztens ein Buch von Graham Greene zum ersten Mal gelesen und mich auf den 200 Seiten wirklich bis zum Ende durchgequält.
Krass.
Ich bin nicht so. Ich denke auch, man sollte sowas gelesen haben. Wenn nicht, dürfte man nicht in diesem Podcast sein. Nein, ich finde, bei russischer Literatur, es ist sowas, was so angesehen ist, ist immer so schade, wenn man es gar nicht kennt. Also es ist was ich tatsächlich irgendwann in meinem Leben noch lesen möchte.
Ja, das ist ja eigentlich auch cool. Ich meine, man lest, was ist der korrekte Imperativ? Lieset die Sachen. Ja, leiht die aus, liest die Sachen, die ihr gerne lesen wollt. Aber es ist halt echt interessant, sich manchmal mit Sachen zu konfrontieren, die außerhalb der literarischen Komfortzone liegen, ne? Deswegen ja auch.
Ich find's auch ein bisschen schade, ne? So russische Sachen sind bei uns einfach nicht so.
Ja.
Ja, total.
Nicht so bekannt einfach. Es wird nicht so viel gelesen. Und wenn man dann mit Leuten spricht, die zum Beispiel Eltern haben, die in der DDR aufgewachsen sind, bei denen ist es ganz anders. Ne? Die kennen sich da total gut aus. Das finde ich ja. ganz interessant.
Ja.
Okay, zurück zu... Ja. Wie heißt der nochmal?
Young Doctor's Notebook. Mikhail Bulgachev. Ich spreche
Bulgakov.
Ich habe mir heute mehrere Videos angeguckt. Bulgachev wird es immer ausgesprochen.
Bulgachev.
Wahrscheinlich ist das auch falsch. Was diese Serie so einzigartig macht, ist quasi das ganze Feeling. Und ich finde, das kommt in so einer Plot-Zusammenfassung nicht so ganz rüber. Für mich eine Szene, die quasi so exemplarisch für diese Serie steht und ob man es mag oder nicht, ist gegen Ende der ersten Folge, wo Dans Charakter quasi gerade angekommen ist und der erste große Fall ist abgehandelt und das ist dann dieser zweite Fall zum Ende immer, wo wieder immer irgendwas schief läuft und alles, was gewonnen wird, wieder deprimierend wird. Da ist ein Patient mit Zahnschmerzen in dem Hospital und Dan sagt, er kümmert sich darum und versucht, den Zahn zu ziehen. Und es klappt nicht und es klappt nicht und er quält den Mann richtig und zieht ihn auf den Boden und zieht mit aller Gewalt an diesem Zahn, bis der Mann so aufrecht an der Wand sitzt und das dann mit dem Fuß an der Wand sich abdrückt, damit er genug Druck hat, um diesen Zahn rauszureißen. Und dann fällt er nach hinten, reißt dem Mann was aus dem Mund, der Mann spuckt Blut aus.
Es sprudelt.
Es sprudelt quasi aus seinem Mund, sprudelt
das Blut.
Und Dan guckt sich an, was er rausgerissen hat. Er hat nicht nur den Zahn mitgerissen, zwei Zähne, sondern auch ein Stück des Kiefers mit rausgebrochen. Und das ist eine witzige Szene. und dann versucht er, den Mann einfach so abzutun, so von wegen, ah, ist ja gar nicht so schlimm, versucht das so runterzuspielen.
Ich fand das zum Beispiel, das war eine der ersten Szenen, bei der mir das schon zu weit ging tatsächlich, habe ich notiert. Bisschen albern. Klammer auf, Zahn ziehen, Klammer zu. Ja. Also ich fand, die Serie hatte einen frischen Ansatz, was Humor anbelangt. Ich mochte zum Beispiel total diesen Running Gag. Man hat es ja gerade gemerkt, dass die Assistenzärztin halt immer sagt, hier der Leopoldovic, und dann guckt sie immer das Porträt an und so. Ein großartiger Mann. Das fand ich super, das fand ich richtig witzig. Aber ich konnte es einfach nicht mehr witzig finden, wenn diese Szenen waren, diese sehr übertriebenen Szenen, in denen auch später in der Staffel gibt es Szenen, die, glaube ich, so ausgelegt sind, dass man sie lustig finden soll, in denen dann teilweise auch die Morphiumsucht behandelt wird. Also zum Beispiel ganz am Ende der vierten Folge gibt es eine Szene, in der Dan nach einer Operation in den Schoß von seinem älteren Ich fällt. Und sein älteres Ich hat genau zu dem Zeitpunkt den Höhepunkt seines Morphiumentzugs, an dem man zu leiden hat. Und zu dem Morphiumentzug gehört als Symptom, dass man unfreiwillig ejakuliert. Und Dan landet in seinem Schoß und der total fertig aussehende John Hamm sagt halt, ich bin gerade gekommen, und Dan springt auf. Und ich weiß nicht, fandet ihr das lustig? Ich fand es einfach nur bedauernswert. Und weil es als lustig dargestellt wurde, fand ich es halt wahnsinnig zynisch und
es ist auch zynisch,
irgendwie nicht schön.
Aber ich finde, es wird nicht als lustig dargestellt. Also schon, aber halt auf so eine richtig abgefahrene Art. Also das ist dieser tiefschwarze britische Humor. Und das ist, durchzieht diese ganze Serie. Also ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie Four Lions. Also das ist total böse, dieser Humor. Also wenn Alko meint, das ist komisch, weil es witzig ist, ja, das ist dieses schwarze britische, genau.
Ja.
Es ist fies.
Und es ist halt auch so, also der Film, an den ich denken muss, das ist so hoffnungslos, ist A Simple Man von den Coen-Brüdern, wo man der Hauptfigur halt die ganze Zeit so zuguckt, wie es die Situation schlimmer und schlimmer für sie wird. Und der Humor sind so wirklich so schwarzhumorige Szenen, wo man nicht weiß, darf man jetzt darüber lachen? Darf man über Krebs lachen? Ist das jetzt traurig oder witzig? Eiko, wie war für dich denn die Szene, wo Daniel einem 10-jährigen Mädchen mit einer stumpfen Säge ein Bein absägen muss, was auch im Detail gezeigt wird?
Ich habe mir gedacht, warum muss ich mir das angucken?
Boah, die Szene war echt heftig.
Ja.
Fandet ihr das denn lustig? Nee. Oder?
Also was ich... Ja, mach du erst.
Ich fand die war irgendwie heftig, die Szene. Also die, ich sag mal, auch die Darstellung war echt gut gemacht. Also sah jetzt schon recht realistisch aus. Und ja, wie er da halt einfach dran rumschneidet, als wäre es halt ein Stück Holz, das hat sowas... Naja, es hat schon was... Ich finde, man kann so seinem Charakter ganz gut folgen, der irgendwie nur noch an sich jetzt denkt und dass er da weg will und irgendwie das jetzt halt als so eine Aufgabe sieht, die er jetzt hinter sich bringen muss irgendwie. Der ist halt total, wie man sich das manchmal bei Ärzten ja auch so vorstellt, dass sie so total distanziert auf die Menschen gucken, die nicht mehr als Menschen, sondern eben als, ja, jetzt als Präparat sehen.
Wobei es bei ihm ja noch weitergeht. Also er ist ja richtig egoistisch, arrogant und das nimmt im Laufe der Serie zu. Also er blickt quasi auf alle Menschen in seinem Umfeld hinab und dieses 10-jährige Mädchen, was da mit Schmerzen vor ihm auf dem und zertrümmerten Beinen vor ihm auf dem Operiertisch liegt, ist für ihn halt nur nervig, weil ihm die Schulter wehtut, weil er die ganze Zeit mit dieser stumpfen Säge nicht da durchkommt.
Er sagt ja auch dann das zweite Bein lassen wir dran, weil er...
Genau, er hat keinen Bock mehr. Ja. Und er schmeißt den Fuß auch einfach schmeißt er ihn auf die Erde oder er schmeißt ihn so beiläufig zur Seite, wo er dann endlich ab ist, wo er fast durch ist und es dann abbricht und dann einfach wegschmeißt.
Ich habe tatsächlich ein bisschen anders gesehen, muss ich sagen. Ja. Also ich habe schon noch das Gefühl, dass er idealistisch anfängt und den Leuten eigentlich auch helfen will. Er würde, glaube ich, auch diesem Mädchen nicht das Bein absägen, wenn er nicht zumindest noch einen Funken humanitäre Hoffnung in sich trägt. Also ich glaube, dass er schon sagt, jo, okay, Amputation, weil er daran glaubt, dass er ihr das Leben retten kann. Und dass er das zweite Bein einfach nicht mehr absägt, ja, klar, er ist schon ein zynisch zu der Stelle in der Serie. Es ist auch die dritte Folge, glaube ich. Er sagt ja auch kurz vorher, sicher, dass sie nicht tot ist, denn wenn sie tot wäre, müsste er es nicht machen. Aber ich glaube, an der Stelle ist es wirklich mehr dieses Ding, er hat aus seinen ganzen Textbüchern gelernt. Er hat Medizin für eine noble Arbeit gehalten, wo er vielleicht auch ohne viel Aufwand Menschen helfen konnte. Und jetzt befindet er sich in der russischen Provinz. Niemand sieht, was er tut. Er ist in diesem Krankenhaus gefangen. Er kann nicht raus, weil es draußen immer schneit. Die nächste Stadt ist irgendwie, was weiß ich, wie viele Kilometer entfernt. Und er muss mit einer stumpfen Säge, mit wirklich argen Werkzeugen, die da rumliegen, einem kleinen Mädchen, das am Krepieren ist, ein Bein absägen. Und so hat er sich das einfach nicht vorgestellt. Also ich glaube, eher daher kommt dieser Sinneswandel, bei dem er da in der Mitte drin ist.
Ich habe es auch so wie Epi gelesen, dass es wirklich einfach komplett ist. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zweite Bein. Er sagt es ja wie so ein Gag so. The second one is fine oder was auch immer er sagt. We don't need to amputate the second one. Let's just bandage it up.
Ja, ich stimme da ja auch zum Teil mit zu. Ich glaube, er ist da halt so auf der Kippe dahin.
Ja, ja.
Sein älteres Ich sagt ja auch so, naja, du kannst deine ärztliche Lizenz auch verlieren, wenn bei dir viele Patienten sterben. Und er fragt freudig, von wie vielen reden wir denn
hier? Ja, aber da ist er dann, er ist auch immer noch so weit Arzt, dass er dann sagt, no, I can't do this. Also, dass ihm, klar, er überlegt kurz drüber nach, weil da merkt man halt, wie sehr er da raus möchte. Aber dann ist ihm schon noch klar, das kann er nicht machen.
Das ist schon die dritte Folge. Aber also richtig, er fragt ja zum zweiten Mal nochmal, also er fragt tatsächlich zweimal an der Stelle hinterher. Da geht es auch wieder um junges Mädchen. Folge 2 und 3 muss er immer junge Mädchen operieren. Und bei dem Mädchen Folge 3 sagt ihm sein älteres Ich, ne, genau wie du gerade gesagt hast, Eiko, er könnte seine Lizenz verlieren. Das fragt er einmal so, no, I couldn't do that. How many is too many? Er fragt direkt nochmal nach. Und es endet ja, also sein Arc über diese 4 Folgen, am Ende ist er ja völlig zynisch und abgestorben. In der 4. Folge, der Fall, um den er sich kümmern muss, ist eine Frau, die gestürzt ist, die eine Hirnschwellung hat und die sterben wird. Und ein anderer junger Arzt ruft ihn dahin, weil er jetzt derjenige mit der mehr Expertise ist, obwohl er auch erst seit wenigen Monaten da ist. Und er leistet Sterbehilfe. Er tötet diese Frau, weil er gibt ihr eine Überdosis Morphium, weil er für sie keine Hoffnung sieht. Und danach, nachdem er sie getötet hat, dreht er sich einfach um. Have I seen dinner over there? Und beginnt sich voll zu stopfen, während der traumatisierte Ehemann der Frau reinkommt, zu der Frau rübergeht und du hast diese Halbtotale von diesem gedeckten Tisch, wo dieses eine Stück Fleisch auch wie so ein Gehirn aussieht, nochmal an Erinnerung, was er gerade gemacht hat. Und du siehst nur Daniel, wie er da mit toten Augen isst und aus dem Off hörst du die Schreie des verzweifelten Ehemanns und er ignoriert es einfach. Ja.
Ja. Ich weiß nicht. Also ich war wirklich stellenweise von den Operationsszenen war ich teilweise angewidert und inhaltlich habe ich mich halt wirklich so ab der zweiten Folge gefragt, was geht hier eigentlich vor sich, was schaue ich mir gerade an, was will diese Serie irgendwie erreichen, worum geht es eigentlich der Serie im Kern und ja, ich, das ist echt eine der ersten Sachen, die ich nicht wirklich weiterempfehlen würde. Mhm. Bis auf ein paar Stellen, die ich gut orchestriert fand, so vom Humor her, wie das mit der Nachfrage, die du gerade zitiert hast, Henny, fand ich es echt, weiß nicht so gut. Es gibt auch eine zweite Staffel, ja. Die würde ich mir wahrscheinlich ohne den Podcast auch nicht anschauen, ehrlich gesagt.
In der zweiten Staffel ist er noch schlimmer. Also noch schlechterer Mensch. Das kann ich schon mal jetzt sagen. Ich habe ja beide schon gesehen damals auf Netflix. Ich glaube, was dich so dran stört, ist das, was ich mag. Also es gibt einfach keine oder fast keine andere Serie, wo es so eine Szene geben kann, wo jemand einem unter Schmerzen leidenden Mann ein Stück Kiefer mit rausbricht, während er ihm den Zahn rauszieht. Und es ist witzig. Und es gibt selten eine Serie mit so egoistischen Hauptfiguren. So, es ist ja nicht so die Typ Anti-Held wie jetzt, was weiß ich, Walter White oder Tony Soprano, der ja noch irgendwie noch in all der Kritik, die Serie bei denen anbringen, sehr männlich rüberkommen. Er ist ja wirklich so ein, also der Doktor ist so ein richtig kleiner Feigling, so ein richtig egoistischer, verzogener, arroganter, kleiner Wicht.
Na, ich weiß nicht, so schlimm fand ich den nicht.
Vielleicht ist das nee, die zweite so Staffel, die da mit reinspielt bei
also
mir.
Also ich finde, das ist nicht so dieses wie Stromberg, den man einfach dann richtig schlimm findet. Das fand ich nicht. Ich fand ihn immer noch sehr, also vor allem am Anfang ist es halt so, man kann das total nachvollziehen, die Angst, die er dabei hat.
Die erste Folge finde ich schon, aber dann so ab 2 bis 4, also wie viele Folgen, wie viele Serien kennt ihr, wo jemand eine Frau tötet und sich dann was zu essen holt, während der Ehemann...
Ja gut, aber das ist dann ganz am Ende, wo er richtig abgefuckt ist. Und ein bisschen könnte man auch sagen, naja gut, die sieht auch aus, als würde da nicht mehr viel passieren, ne?
Ja, wir können darüber diskutieren, ob er das Richtige getan hat.
Also. Ist ja vielleicht auch einfach nur noch Sterbehilfe. Ne? Also beziehungsweise vielleicht hat er ihren Sterbeprozess ein wenig verkürzt. Von daher ist das so ein bisschen, also das ist so dieser menschliche Trauerprozess, der ihn total kalt lässt halt.
Mhm. Ja. Und halt, er blickt halt auch immer, also es sind ja immer mal wieder so Gespräche, wo er mehrere Leute in seinem mehrere Patienten in seinem Behandlungszimmer hat und berät. Mhm.
Nicht berät, sondern berät verstanden. Das könnte man sich dann in der zweiten Staffel vorstellen.
Er hat ja immer relativ wenig Empathie für die Leute. Also die Leute wollen auch, das muss man dazu sagen, also er kommt sich vor wie ein Intellektueller unter Dummen, weil das auch so ein bisschen ist. Die Leute wollen immer nur einen Drop oder ein, was war das zweite, was er denen immer verschreibt?
Ich habe verstanden, Gargel.
Genau, was zum Gurgeln. Entweder eine Flüssigkeit zum Gurgeln oder so ein Drops zum Lutschen. Was anderes wollen die gar nicht. Und wenn er, ich meine, es ist in der zweiten Folge, es gibt immer wieder Leute, die da mit Syphilis kommen. Da kommt ein Patient, der der Syphilis hat und der einfach nicht auf ihn hören will, dass er sich jetzt um die Syphilis kümmern will, weil der einfach immer sagt, ich habe einen rauen Hals, ich brauche was zum Gurgeln.
Ja.
Und er schreit ihn an, du wirst sterben, you will die. a painful and long death.
Er fängt halt an und sagt so ganz einfühlsam, will ihm beibringen, dass er jetzt Syphilis hat. Der Typ will das einfach nicht wahrhaben, bis er am Ende ihm quasi hinterher schreit, ihm durch den Flur hinterher brüllt.
Ja. Und das wird halt über die Folgen auch schlimmer. Also in der letzten Folge hat er dann eine Mutter mit zwei Kindern, denen er beiden sagt, dass sie Syphilis haben. Und die wollen dann auch quasi seinen Rat nicht annehmen. Und dann, can't you give me a drop? Und seine Antwort ist dann, I can give you a spade to dig three little holes. Und der hat einfach überhaupt keine Empathie mehr für das Volk, für das gemeine Volk.
Was mich über die gesamte Serie einfach total irgendwie irritiert hat, das ist diese Sache, dass der alte und der junge Arzt, also von Radcliffe und Ham gespielt werden. Und Daniel Radcliffe ist einfach extrem klein. John Ham ist einfach sehr groß. Hm. Und es unterstreicht dieses Älterwerden, Großwerden, aber auf so eine so übertriebene Art. Also wirklich, der Daniel Radcliffe geht ihm vielleicht bis zum Nippel. So. Und das ist, sieht wirklich aus wie Kind, also wie Vater und Sohn eher. Und wenn wir also denken, der ist halt 26, da wird man nicht viel größer. Das wirkt so merkwürdig, also wirklich wie ein Erwachsener, der mit einem Kind redet. Dann haben die auch null Ähnlichkeiten, also sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich. John Hamm hat eine runde Nase, Radcliffe eher eine spitze und so. Die sehen sich einfach null ähnlich. Und das, finde ich, passt nicht so richtig und hat, also, das kommt rüber wie zwei verschiedene Charaktere, aber irgendwie.
Hast du das auch gelesen oder bist du selber drauf gekommen?
Dass sie derselbe sind, oder was?
Nein, dass sie unterschiedliche Größen haben. Ist dir das direkt ins Auge? Weil ich habe es tatsächlich erst.
Sieht man das sofort?
Ich habe es jetzt beim zweiten Mal gucken für mich erst gemerkt, nachdem ich es in der Rezension gelesen hatte.
Dass sie unterschiedlich groß sind?
Also dieser Gedanke, dass halt in dem Alter wächst man nicht mehr so viel. Für mich war das jung und alt, natürlich ist der Alte größer. Und erst bei diesem Gucken durch eine Rezension, die ich gelesen habe, ist mir quasi genau das aufgefallen, was du gerade gesagt hast.
Ich bin selber drauf gekommen.
Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Tatsächlich nichts dazu gelesen.
Mir ist es auch sofort aufgefallen. Mich hat das auch sehr gestört, muss ich sagen.
Bin ich auch stolz auf dich.
Ich fand, die haben das ein bisschen durch die Frisur gerettet, dass man glauben kann, dass das dieselbe Person ist. Aber das ist schon arg ins Auge gefallen, auf jeden Fall.
Man fragt sich halt, warum wurde John Hamm gecastet? Und das ist ein bisschen so, ist das halt vielleicht ein bisschen der Star oder was? Also
Da kann ich gleich mehr zu sagen. Ich wollte noch dazu sagen, dass sie an der Stelle, sie haben tatsächlich eine kleine Line drinne, die das so ein bisschen augenzwinkert, quasi aufgreift. Also das erste Mal, wo John Hamm Danny Radcliffe sieht, fragt er direkt, did I really used to look like that? Weist auch noch mal so ein bisschen darauf hin. Mich hat es nicht gestört. Warum John Hamm da drin ist, übrigens, wir reden so sehr über Daniel und John Hamm, weil das wirklich quasi die beiden, die Serie dreht sich komplett um diese beiden Figuren. Es gibt noch drei Nebenfiguren, die können wir sicherlich gleich auch noch mal ansprechen. Aber wirklich zu 80% der Serie geht es nur um die beiden. John Hamm ist in der Serie, weil er die Serie machen wollte. Also das John Hamm ist in der Serie, weil ihm das Buch gefallen hat. Er hat die Produktion quasi damit gestartet, weil er mit seiner Produzentin gesprochen hat, ich finde dieses Buch gut, ich würde gerne was dazu machen. Dann haben sie sich Autoren dazu gesucht und Daniel Radcliffe dazu gesucht. Und Daniel Radcliffe wollte das, sie hatten erst so ein Treffen mit ihm, wo sie quasi noch gar nicht mit seinem Agenten gesprochen hatten. Und Daniel Radcliffe ist ein riesiger Mikhail Bulgachev-Fan.
Was?
Und hat scheinbar laut einem Guardian-Artikel zu seinem 21. Geburtstag sein Geschenk an sich selber war es, in die Heimatstadt von Mikhail Bulgachev zu fahren. Und als ihm quasi John Hamm das angeboten hat, sagt John Hamm selber in einem Interview, hat Daniel Radcliffe sofort gesagt, ich bin ein riesen Bulgachev-Fan. Und John Hamm meinte, it's not something you expect anybody to say. Daniel Radcliffe war so total begeistert und meinte, das ist das Interessanteste, was ich jetzt tun kann. Deswegen sind die beiden tatsächlich da drin. Also von John Hamm ging das Ganze aus. Daniel Radcliffe wollte unbedingt diese Serie machen. Ich wünschte, ich hätte als so junger Mensch so einen guten Geschmack wie Daniel Radcliffe gehabt, habe ich ja schon mehrfach gesagt.
Was habt ihr so an eurem 21. Geburtstag gemacht?
21. Geburtstag, ich glaube, was ist das Intellektuellste, was ich da gemacht habe?
Ich glaube, du hast nicht gefeiert, Henny, das weiß ich noch. Aber ja, vielleicht hast du auch einen kulturellen Trip gemacht.
Ich meine, das ist die Zeit, wo ich schon Shakespeare gelesen habe. Also pretentious.
Also gut, wir mussten es auch im Abi lesen, ne? Also
ich musste es nicht im Abi lesen. Ich habe es tatsächlich aber im Abi angefangen, freiwillig zu lesen. Wie schlimm ist das? Krass. Da war mein Weg vorgezeichnet.
Mein Kalender für die Zeit sind ja immer unsere Filme, ne?
Stimmt, ja. Welchen Film haben wir gemacht zu der Zeit? Ja, bestimmt keinen ebenbürtigen Bulgatschow-Film.
Wahrscheinlich nicht.
Tja.
21, das ist 8 Jahre her. Ich schaue gerade mal nach.
Lass uns, aber ja.
Sonst ich finde ja übrigens John Hamm, ich kenne den ja eigentlich nur aus Baby Driver und aus The Town mit Ben Affleck, dieser Gangsterfilm, wo sie den Überfall machen. Drin,
ne? Ja.
Da ist er auch drin, aber naja, nicht so besonders. Bei Baby Driver fand ich ihn auch schon richtig gut. Ich fand ihn unglaublich gut als Schauspieler. So dieses Verbrauchte, das hat er so gut gemacht. Also
ich finde John Hamm so großartig. Also ich habe tatsächlich, das sage ich, ich habe immer noch nicht Mad Men gesehen, wofür er am bekanntesten ist.
Ich auch nicht.
Wo das ja auch so quasi die Hochzeit davon war, weswegen er das überhaupt machen konnte. Er hat ja damit sehr spät seinen Durchbruch gehabt. Mhm. Ich habe ihn so vielen Sachen davon fern abgesehen. Er ist immer großartig und er kann so bedrohlich sein wie in Baby Driver, wo er ja der Hauptbösewicht ist. Und er kann halt auch so, ja, diese Linie aus Ernst und Comedy, die Daniel auch in dieser Serie so gut geht, die kann er genauso gut, nur in älter. Und ich finde ihn so witzig und ich habe so Mitleid mit ihm in dieser Serie. Und ich liebe es, jede Szene mit den beiden zusammen. Es ist, ja.
Die haben schon echt eine
tolle Dynamik. Ich hatte ihn vorher auch nur aus Baby Driver. Mad Men muss ich auch noch gucken. Aber ich weiß noch genau, dass ich mal vor Jahren beim Arzt war und dann lag da im Lesezirkel im Ärztewartezimmer lag ein Stern, also das ist ein Magazin, Stern. Mhm. Und da gibt es ja immer diese Rubrik, was macht eigentlich? Und ich meine, das war ein Was macht eigentlich John Hamm? Oder es war ein kurzer Text über John Hamm, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es war so und habe ich gedacht, ja, was macht eigentlich John Hamm? Wer ist das überhaupt? Und dann stand das da auch. Später Durchbruch. Henny, weißt du, wie alt er war, als er so seinen schauspielerischen Durchbruch hatte? Mindestens Mitte 30, oder? Mitte 30, Ende 30?
2007 hatte er ja, also ne, mit Mad Men war seine erste große Rolle. Das kann man sich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Er ist 71 geboren, lass mich mal gerade rechnen. 46 sogar. Oder? Nee, 36?
36, ja. Ja, okay, also Mitte 30. Ja.
Ende 30.
Ja, echt interessant. Ja, und dann stand da irgendwie drin, dass er vorher ganz viel ja, so Untergrundsachen halt gemacht hat, so Theater und ja, so. Und immer kurz davor war, glaube ich, so die Schauspielerei in den Nagel zu hängen. Ja, und jetzt, zack, Edgar Wright Film.
Er ist auch in, oh Gott, ich habe sein Dingens hier vor mir. Es gibt diese großartige Netflix-Serie Wet Hot American Summer, First Day of Camp. Da spielt er einen.
Oh, die hat Handy uns gezwungen zu gucken.
Nicht so gut. Da spielt so er den Militäranführer. in das letzte, was er jetzt zum Beispiel gemacht hatte, war in Good Omens. Da spielt er den bösen Anführer der Engel. Und der ist auch so großartig da drin. Und der ist bei Unbreakable Kimmy Schmidt ist er der Reverend, der Böse, der Hauptböse. Und er ist immer großartig. Ich habe noch keine schlechte John Hamm-Performance gesehen. Muss ich sagen.
Übrigens, vor 8 Jahren haben wir die Brüder Casablancas gemacht, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Guckt euch das mal an auf unserem Kanal. Aber auch Life of Nicer. Hubert Knauser.
Das ist kein Bulgatschow.
Als wir 21 waren.
Die Brüder Casablancas ist vielleicht unser Bulgatschow. Ja. Lass uns mal so generell über diese zentrale Prämisse sprechen, dass sich alt und jung quasi begegnen, weil darauf muss man sich ja, das ist glaube ich das Größte, worauf man sich einlassen muss, um diese Serie zu mögen oder halt nicht zu mögen, weil es halt was ist, es ist eine reine Metapher, die nie wirklich erklärt wird und es ist einfach so. Ist das, was dich rausgerissen hat, Alko? Du hast es glaube ich eben so in die Richtung angesprochen.
Ja, eine der ersten Sachen. Also zum einen das, aber zum anderen auch sehr groß diese Charakterentwicklung von Daniel Radcliffe und einfach dieses Anti-Heldentum. Ich glaube, wenn man einen Anti-Helden in einer Serie oder in einem Film als Hauptcharakter hat, muss man das schon sehr treffend machen, ein paar Dinge im Auge behalten, damit das klappt. Man kann ja nicht einfach so einen Anti-Helden erschaffen und erwarten, dass der Zuschauer bereit ist, diese Reise mitzugehen mit einem unsympathischen Charakter. Aber diese Prämisse, ja, auf jeden Fall, die hat mich rausgerissen. Also direkt am Anfang habe ich mich sehr lange noch gefragt, ist das jetzt wirklich, soll das jetzt wirklich eher ein älter sein? Auch wirklich wegen der Größe, also physischen Größe der beiden. Oder Epi würde sagen Länge. Und ich verstehe nicht, was das soll. Also du hast ja gerade gesagt, es ist eine Metapher. Aber es muss ja mehr als eine Metapher sein, wenn die beiden sogar physisch miteinander agieren. Also dann muss ja John Hamm wirklich, wenn man es jetzt auf einer reinen Textebene ernst nimmt, muss es ja wirklich so sein, dass er wirklich vor Ort ist. Und wie soll das bitte klappen? Und wenn
es ist halt so magischer Realismus. Also es ist einfach so. Es ist etwas Übernatürliches, das einfach in der Geschichte ist und was allen als gegeben hingenommen wird. Also ich finde, man muss es nicht erklären, aber ich verstehe, warum du es nicht magst. Also
ja, also ich verstehe halt nicht, ich verstehe nicht, woher das kommt, also warum überhaupt. Und wenn man das Ganze weiterdenkt, dann muss das Ganze ja irgendwie auf dem Hintergrund eines zirkulären Zeitverständnisses seine Grundlage
das
haben.
Das ist so logisch gedacht. Wenn, also ich verstehe dein Problem, aber das, ich finde, es muss nicht eine Geschichte, man muss das nicht erklären.
Das ist alles so ein bisschen ungewohnt irgendwie so und so holprig erzählt, aber ich muss sagen, also man würde jetzt erwarten, dass es alles ein bisschen, auch warum er da jetzt kontrolliert wird und so. Irgendwie fand ich es aber auch ganz witzig, das einfach mal so reinzuwerfen und den Zuschauer, Zuschauerin mal so ein bisschen zu fordern. Mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen so, es ist zu hölzern irgendwie dadurch.
Es ist, ja, also ich meine, für mich geht es quasi um das Interagieren dieser beiden. Es ist so eine Serie über Nostalgie, über wie man auf sein Leben zurückblickt und Sachen bereut, beziehungsweise sich selber was vormacht. Ganz am Anfang sagt John Hamm ja auch, damals, als ich da war, war ich glücklich. Und dann fängst du mit Daniel Radcliffe an und du denkst, nein, er war überhaupt nicht glücklich. Er belügt sich gerade total. Er hat die Hölle auf Erden erlebt. Und das kommt ihm jetzt nur im Nachhinein glücklich vor, weil sein Leben danach auch scheiße war.
Ja, das hat mich aber auch gestört, dass es eben einfach nicht konsistent war.
Das ist aber beabsichtigt, denke ich.
Also was es mir irgendwie erleichtert hätte, wäre, wenn das Erscheinen des alten Charakters mit irgendeinem Ereignis in der Serie gekoppelt gewesen wäre. Also vielleicht ist es ja irgendwie auch, kommt da an, dann ist er da. Aber wenn es irgendwie so gewesen wäre, vielleicht seine erste Operation schlägt fehl, auf einmal ist der Typ da oder so. Und dann hätte, was für mich auch geklappt hätte, wäre vielleicht gewesen, wenn man einfach sagt, naja, er stellt sich sein späteres Ich vor und redet mit dem. Ich meine, das ist was, damit kann ich leben. Das ist irgendwie so ein menschliches Ding, was ich denke auch relativ universell ist, dass man vielleicht manchmal sich überlegt, wie bin ich in 10 Jahren, wie bin ich in 20 Jahren und sich fragt, was hätte ich für Ideale an mich oder was für Anforderungen hätte ich an mich und dann damit in Kommunikation tritt. Aber der John Hamm, der ist ja wirklich in der Jetzt-Realität von 1917, weiß alles, was nach 1917 passiert ist, vor 1917 passiert ist, in 1917 passiert und redet mit ihm darüber. Ich kann echt sehr stark ein Auge zudrücken, so über Serien- und Filmlogik, aber nicht so stark.
Ich glaube quasi an der Stelle, wo wir gerade sind, kann man als Zuhörer, glaube ich, ganz gut für sich selber entscheiden, ob welcher der Sichtweisen man sich anschließt. Also ob das für einen selber auch so ein Problem wäre oder eher nicht. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir quasi gerade so genau die gegensätzlichen Positionen da haben, weil ich glaube, das ist auch genau die Sache, die einen da spaltet. Also entweder man braucht da mehr oder man sagt einfach, let's roll with it. Und kümmert sich nicht darum. Ich mag es halt für so Sachen, die dadurch möglich sind. Also was ich richtig großartig finde in der dritten Folge, wo Daniels Charakter an Magenschmerzen leidet und sich deswegen beginnt, das erste Mal eine Morphiumspritze zu setzen und das auch tut. Und John Hamm versucht, ihn noch davon abzuhalten, sagt ihm, you don't know what you're doing. Und Daniel sagt, I'm a doctor, I can handle it. Und er setzt sich diese Spritze und lehnt sich zurück und seine Augen werden weit und
die Farbtemperatur
im Raum ändert sich. Und John Hamm sagt so richtig traurig, it will never feel this good again. Das finde ich einfach so einen tollen Moment und der dadurch möglich ist durch diese seltsame, ungewohnte Prämisse, dass es das für mich wert macht. Also
den Moment mochte ich auch. Aber das war auch genau der Moment, wo ich dachte, das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein. Für mich, also, oder was, wie war das für euch? Also es muss doch irgendeinen noch tiefer liegenden Grund dafür geben, dass sie diese Erzählweise gewählt haben. Irgendeine Lektion oder so, die daraus erwächst oder irgendwas, was den Serienmachern als Message wichtig war, was man den Zuschauern vermitteln möchte, und ich habe da einfach nichts für mich gefunden.
Ich glaube, es ist einfach dieser Konflikt Jung-Alt und Erfahrung jugendlicher Leichtsinn, und man blickt mit Nostalgie, mit verklärtem Blick zurück, aber man blickt auch darauf zurück, was man falsch gemacht hat. Und was man hätte anders machen können. Ich denke, das ist es tatsächlich. Und also das fand ich sehr eindrücklich dargestellt.
Dann war das für mich, also wenn es das ist, dann war es das für mich zu selten. Mhm. Also ja, in der Szene mit dem Morphium, aber nicht wirklich häufiger, ehrlich gesagt. Ja.
Ich meine, es ist sehr,
Happy?
Ja.
Happy?
Ich fand das Ende auch total abgehackt irgendwie.
Das Ende ist eher,
fand ich
also
auch.
Wenn man tatsächlich da noch drin ist, dann ist das vielleicht auch was einen da rausreißen kann. Am Ende hat man halt so einen richtigen Trip noch. Und er versucht ja da auch John Hamm zu töten, tatsächlich, sein älteres Ich. Da, wenn man da zu sehr drüber nachdenkt, dann ist das vielleicht auch was einen rausreißt. Die Serie endet damit, dass nachdem Daniel bei dieser Frau war, die er getötet hat, ist er mit seinem Fahrer im Schneesturm verschollen und hat Morphiumentzug und versucht dann, er hat vorher den Schlüssel zu dem Medikamentenraum weggeschmissen in den Schnee, versucht ihn verzweifelt wiederzufinden. Sein älteres Ich versucht ihn davon abzuhalten. Er versucht das ältere Ich zu töten, läuft wild durch den Schnee, begegnet Leopoldovic, der ja eigentlich tot ist, erschießt ihn.
Der Moment war sehr witzig.
Über den Moment müssen wir gleich nochmal reden. Dann fällt er in Ohnmacht, wacht in einem Bad im Operationsraum auf, steigt da in Slow Motion raus mit verklärtem Blick. Und dann hat man quasi noch zwei Shots, wo er noch einmal mit der Schwester, mit der er eine Affäre begonnen hat, im Bett liegt und versucht, an die Drogen zu kommen. Und einen letzten Shot von John Hamm, der mittlerweile in der letzten Folge versucht hat, Selbstmord zu begehen mit einer Morphium-Überdosis, der in eine Art Asylum, in so eine Art Nervenheilanstalt eingeliefert wurde und da festgezerrt auf einem Bett liegt. Und dann ist es vorbei. Und es gibt von diesem Drogentrip in das Ende, der einzige Übergang ist, dass er aus dieser Wanne steigt, wo man nicht weiß, ist das noch in seinem Traum? Haben ihn die Leute gerettet und da aufgewärmt? Wenn man die Serie bis dahin nicht mochte, mag man sie wahrscheinlich da erst recht nicht nach diesem Punkt.
Oh ja.
Habe ich es richtig vorher gesagt? Ja.
Aber ich finde es auch so interessant, wenn man über Serien und Filme nachdenkt, die irgendwelche übernatürlichen Mechanismen haben. Ich glaube, dann ist es ganz häufig so, wenn man den Rest des Materials mag, dann kann man gerne ein Auge zudrücken. Also ich denke jetzt zum Beispiel an so
vielleicht ein ganz grundlegendes Beispiel, Zurück in die Zukunft. Ich glaube, viele, viele Zuschauer können da ein Auge zudrücken. Mhm. Ah, ja, ja, klar. Mhm, Zeitreisen funktionieren. Man muss mit diesem alten Auto 88 Meilen pro Stunde fahren, dann kann man durch die Zeit reisen. Alles klar. Und man kann das Ziel und die Zeit und so einstellen mit diesem Flux. Okay,
alles klar. Da wird das ja auch alles erklärt, muss man ja dazu sagen.
Ne? Weil.
Ja, es wird.
Ja, genau. Und ich glaube, da können viele Leute ein Auge zudrücken. Aber bei mir war es da jetzt auch so, ich mochte ja auch einfach vieles von dem Rest des Materials in dieser Serie nicht so gern. Und deswegen habe ich da mich schwer mitgetan, ein Auge zuzudrücken bei diesem übernatürlichen Mechanismus, sage ich jetzt einfach mal. Das finde ich ganz interessant. Und dann so die Frage, so wo ist da die Grenze? Wo kann man noch
ein Auge? Es geht halt sehr ins Arthouse-Kino. Also es ist schon so eine Arthouse-Fernsehserie. Und es ist was, was einem kleineren Teil gefällt als Harry Potter, sag ich jetzt mal ganz ganz voll. Das ist, glaube ich, auch, dem sind sich, glaube ich, auch alle Macher bewusst. Das Ding ist auf so seltsamen Kanälen gelaufen. Das ist ja eine Sky Arts Produktion. Und ich habe nicht mal einen Untersender von Sky, ich habe nicht mal eine Liste mit anderen Sky Arts Produktionen finden können. Aber das ist, glaube ich, auch intendiert. Also John Hamm sagt in Interviews auch, dass es halt für einen sehr kleinen Teil gemacht ist. Und dass das so die schöne Sache an der Streaming-Zeit ist, dass das alles gemacht wird, dass auch für solche Sachen ein Raum da ist.
Sky Arts klingt irgendwie für mich so ein bisschen, entschuldigt bitte, wie so eine, so als ob auf einmal eine Playboy Kunstausgabe
im Supermarkt. Ja, das ist wohl ein Sender, wo klassische Musik, Theater und halt solche Sachen wie das hier laufen. Also es ist für ein kleineres Publikum.
Ich habe in einem Interview gelesen, in einer Rezension gelesen, dass Daniel Radcliffe wohl angefangen hatte, eine eigene Adaption von den Geschichten zu schreiben. Die würde ich gerne sehen. Denn ich meine, als John Hamm und Daniel Radcliffe das Ganze gestartet haben oder an Bord gegangen sind, vielleicht haben die ja gar nicht mitentschieden. Ja doch, sie müssen ja mitentschieden haben, dass es diese beiden Zeitstränge gibt.
John Hamm ist Produzent in der Serie.
Beide mitspielen wollen. Ja, okay. Na, ich hätte trotzdem ganz gerne Daniel Radcliffes Version mal gelesen, gesehen oder was von
gehört. Ich finde das so faszinierend, dass das, also ich meine, ich habe eben gesagt, er hat einen guten Geschmack, aber er ist auch schon so ein Big, das ist richtig nerdig, ne? Also.
Ja, ein totaler Nerd.
Ach so, ich wollte fragen, wegen diesem ganzen übernatürlichen Mechanismus, dass er mit seinem älteren Ich spricht. Habt ihr schon mal mit eurem zukünftigen Ich gesprochen? Habt ihr regelmäßigen Kontakt?
Nein.
Meinst du, dass man mal so ein Video aufnimmt für sein zukünftiges Ich, wo man sich dann interviewt? Kennt ihr das? Wenn so Kinder so Videos aufnehmen und dann guckt man sich das in 10 Jahren nochmal an und beantwortet die Fragen, die man so damals so hatte an sich selber?
Oh Gott, das klingt, irgendwie klingt das auch traurig einfach.
Wie dieses Mina hat es doch auch gemacht, oder nicht? Mina hat doch auch, ging es dich auch darum?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Ja. Hier Mine, die Rapperin, die hat doch auch das in ihrem Album gemacht, oder nicht?
Dass sie darüber singt, dass sie das mal gemacht hat, oder?
Sie spricht, glaube ich, mit ihrem späteren Ich. Ich weiß es nicht genau. Das weiß ich zum nächsten Mal nochmal nachholen.
Aber Mine, sehr empfehlenswert an alle. Sehr empfehlenswert. Auch ihr Kollabo-Album mit Fatoni an dieser Stelle. Ja, weil ich finde, es ist auch so ein bisschen... ich frage mich halt, wie viele Leute das machen und frage mich halt, wie weit dieser Mechanismus in irgendeiner Art und Weise von der Realität entfernt ist. Denn wenn man jetzt bei diesem Vergleich bleibt zu Zurück in die Zukunft, ich glaube, viele Leute haben mal in ihrem Leben darüber nachgedacht, was würde ich tun, wenn ich durch die Zeit reisen könnte oder was würde ich an meinem eigenen Leben ändern, wenn ich durch die Zeit reisen könnte. Also ich glaube, dieser Gedanke ist schon irgendwie sehr vielen Leuten bekannt. Mhm. Und wenn es in einem Film vorkommt, dann denkt man sich so, ach cool, die können das jetzt, was machen die? Und in dieser Serie, dieser Mechanismus jetzt, ist halt wirklich befremdlich. Also auf mich war er einfach nur befremdlich.
Mhm. Vielleicht bist du auch ein zu guter, zu fröhlicher Mensch. Es ist halt, glaube ich, also es geht ja wirklich darum, wenn man wirklich viel in seinem Leben bereut. Wenn man auf Sachen zurückblickt und man denkt, oh, das hättest du nicht machen dürfen. Das war ein Riesenfehler. Da hätte ich gerne das gewusst, was ich jetzt gewusst hätte. Und so dieses Reflektieren, das ist so ein bisschen diese Serie. Es ist halt auch entsprechend deprimierend.
Oh, meint ihr, es gibt sowas, dass man sagen kann, diese Serie gefällt eher Leuten, die unglücklich sind und dieser Film gefällt eher Leuten, die sich selber als glücklich beschreiben.
Also dieser Film kann dir nicht gefallen, wenn du einen zu kleinen Fernseher hast zum Beispiel. Das hatten wir schon.
Oh, wie oft wollen wir das zurückkriegen? Das ist so schlimm.
Gefällt dir nicht, wenn du ein zu guter Mensch bist.
Wobei ich finde, es sieht ja nach einer Fernsehproduktion aus. Also es ist, man hat ein Set quasi, dieses Hospital, am Ende einmal dieses andere, wobei es wahrscheinlich auch eine umgebaute Version davon ist. Mal ein paar.
Ich finde, man sieht sehr an den Special Effects von dem Schneetreiben draußen. Das sieht schon sehr schlecht
aus. Es sieht halt nach Fernsehstudio aus. Wobei ich, also in dem, wo es dann so unwirklich wird, in der vierten Folge, in diesem Trip, den Daniel da hat, finde ich es richtig cool. Ich finde diesen Trip auch generell so cool, wo er Leopoldovich erschießt.
Ach, die Szene ist so herrlich.
Da hatte mich alles schon verloren. Die Serie hatte mich verloren.
Ich fände es so geil, wo dieser Typ dann auftaucht und
Ja, und
ich war nach der dritten Folge so, endlich vorbei. Oh nein, es gibt eine vierte Folge.
Nach der, wie endet die dritte? Die dritte endet damit, dass, noch was Schönes, dass das Baby bei der Geburt stirbt. Das ist das Folgenende der dritten Folge, wo er im Schnee eine Geburt durchführen muss. Nachdem er endlich ein Leben gerettet hat, tötet er quasi bei der Geburt. Beziehungsweise das Kind ist schon tot und er kann gar nichts tun. Und er gibt der Mutter das tote Baby in ihren Arm. Aber er hat noch beim Rausholen dem Baby auch den Arm gebrochen.
Aber das sagt er aber auch. Also deswegen würde ich auch sagen, er ist nicht so dieser eindimensionale Charakter, wo man sagt, er ist jetzt irgendwie fies oder teuflisch oder egoistisch, sondern ich finde, man sieht schon, also er spielt schon mitgenommen. Also das sieht schon so aus, als würde ihn da schon auch mitnehmen. Also er sagt das auch so, oh, ich habe ihm sogar den Arm gebrochen. Und dann sagt seine Krankenschwester quasi, sagt so, naja, es war halt schon tot, um ihn zu trösten.
Ja, ich sehe das auch so. Das wäre mir auch wichtig noch zu betonen. Ich glaube auch, dass er kein böser Mensch ist oder so, sondern einfach, dass dieses Humanitäre einfach so nach und nach aus ihm verschwindet und
es stimmt,
seine Gedanken verlässt.
Ihr habt recht, es ist bis zum Ende immer so ein bisschen Menschlichkeit noch in ihm drin. Und was ich sehr schön finde, also es gibt halt so ein paar subtile Sachen, die mir einfach gefallen, dass er sich halt im Laufe der Serie im Dialog immer weiter degradiert. Sagt erst, I'm not a doctor, I'm a butcher. Und dann in Folge 3, wo dieses Kind gestorben ist, sagt er, I'm not a butcher, I'm a murderer. Und in der nächsten Folge tötet er tatsächlich jemanden aktiv. Und solche Sachen gefallen mir da eigentlich ganz gut dran.
Der Aspekt hat mir auch echt gut gefallen. Diese Auseinandersetzung mit jemand kommt aus der Ausbildung und ist jetzt in der Praxis und dann gerade beim Arzt, der ja tatsächlich auch in der Lage ist, durch eine falsche Entscheidung Menschenleben zu beeinträchtigen, zu beenden. Das fand ich auch wirklich gut gemacht und da einen Einblick zu haben. Aber generell Anti-Held, diese Art von Anti-Held und diese es war für mich einfach nicht rund.
Passt das nicht. Also, wie fandet ihr die Sexszenen, die beiden?
Die fand ich geil.
Wollt ihr sie beschreiben?
Ey, wie willst du nochmal ein anderes Wort?
Ich fand die richtig geil. Ich fand die einfach geil. Also,
ich fand die sehr abstoßend.
In der allerersten Folge wird die, wie heißt die nochmal, Pangea oder sowas?
Pelagea, also die drei Pangea. Leute, die neben Daniel noch im Hospital
sind. Man muss ja auch sagen, dieses Quartett ist schon eine geile, also für so
geil.
Es hat ja sowas wie ein Kammerspiel.
Kammerspiel. Auch,
genau. Also diese vier Charaktere, wir haben ja noch gar nicht die Charaktere aufgezählt, ne?
Ja. Sollen wir das erst machen und dann reden wir über die Sexszenen?
Also diese vier Charaktere ist schon eine gute Mischung, finde ich. Ja, ich will jetzt eigentlich erst über die Sexszene reden.
Dann sprich erst über die Sexszene. Die bietet sich auch einfach, beide Sexszenen bieten sich auch einfach an.
Also diese Frau wird ja schon ganz am Anfang von dieser, wie wird man die denn beschreiben? Also diese Krankenhausmutter.
Sie ist etwas rundlicher, hat ein etwas älteres Gesicht.
Also die eine Frau sagt noch so, stellt sich vor, das ist die Palingea. Don't let her disturb you. Oder was
heißt Distract
das?
You.
Distract you, ja genau. Und die guckt einfach immer unglaublich streng, komplett emotionslos, hat so ein weißes Kopftuch auf irgendwie. Also so, sieht so unglaublich konservativ und streng aus halt. Und ist immer so komplett platt und gerade heraus. Und
ganz kurz, das fand ich auch richtig witzig. Da war ich noch richtig dabei und das mochte ich sehr, dass halt gesagt wurde, lass dich nicht von ihr ablenken, und Daniel Radcliffe guckt so und rechnet jetzt mit einer total attraktiven, Helferin, die er erobern kann, und dann kommt sie halt um die Ecke und ist in der Serie offensichtlicherweise nicht das, sozusagen. Ja.
Ja, das war witzig. Ja, und dann kommt es natürlich dazu, es wird auch schon von John Hamm schon ein paar Mal vorher noch angedeutet, dass er was mit ihr haben wird, und dann hat er auch noch was mit ihr, und das ist komplett liebloser, mechanischer Sex, bei dem Paningea null Miene verzieht. Und das ist so dieses, ja, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie so skurril, wie sie das so über sich ergehen lässt, aber es hat auch nichts, es hat überhaupt nichts von der Vergewaltigung oder so, sondern, naja, das gehört irgendwie halt dazu, wenn man da so eingesperrt ist, oder ich, ja, keine Ahnung.
Und sie, ja, also sie lässt es über sich ergehen, es ist so halt quasi wie so eine komplett lieblose Ehe nach 40 Jahren oder so.
Ja, sowas, ja.
Obwohl sie quasi gerade erst zusammen sind, und beim ersten Mal kommt er auch zu früh, und beim zweiten Mal
gegen Ende. Ja, man könnte Ende, aber fragen, wo kommt zu früh vor was?
Ja, also sie hat halt es wirkt halt überhaupt nicht, als würde sie in irgendeiner Form Spaß machen. Als würde sie das nur hinter sich bringen wollen, und in der zweiten Szene endet es halt damit, dass sie sagt, let's finish this in the morning, Doctor.
Und klopft ihm halt so, tätschelt ihm die Schulter.
Genau. Also, genau, beim ersten Mal sagt sie auch noch, I think when we do it next time, it will be better.
Ja. Es ist halt so, ja, als würden sie irgendwas komplett Alltägliches machen.
Ja. Das ist die erste On-Camera-Sex-Szene für Daniel, ne?
Ach, echt?
Ich meine schon, also nur in December Boys gibt es eine, aber da schneidet die Kamera ja auf den Fisch in dem Moment.
Stimmt. Ja. Aber was fandet ihr daran genau gut an den Szenen?
Wo siehst du sowas schon? Es ist witzig. Es ist einfach diese Dynamik, wie Daniel das spielt. Und wo siehst du schon mal so eine abstruse Sexszene?
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mehrfach in Serien gesehen, dass es so lieblos war.
Aber dass es so komplett auf seine Kosten geht. Also es ist und halt auch mit wie brutal das ihm gegenüber quasi ist. Next time it will be better, I hope. Das ist einfach cool.
Ich fand's auch geil.
Willst du ein anderes Wort wählen? Das hat dich sexuell angesprochen.
Aber habt ihr das verstanden, warum die miteinander geschlafen haben?
Ja, weil sie in seiner Hütte eingeschlossen sind.
Ja, also es ist ein Sprung, aber das, so habe ich es mir auch gedacht. Also sie ist der einzig junge Mensch da, er ist der einzig junge Mensch da. Wenn nicht die beiden, wer dann?
Handy, danke. Das ist das Wort, nachdem ich gesucht habe. Das ist ein Sprung. Ja, es ist ein erzählerischer Sprung. Ne? Für mich ist einfach alles nach den ersten, weiß nicht, 15 Minuten, ist, glaube ich, ein Sprung. Immer und dann immer weiter gesprungen.
Ja, springt.
Vielleicht mussten sie ja tatsächlich auch vieles kürzen, weil es so kurz ist. Also weil sie nur so wenig Zeit hatten. 4 Folgen, 30 Minuten.
Ich meine, es sind 7 Geschichten drin. Ich weiß, also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich werde es wahrscheinlich demnächst bestellen und vielleicht zur zweiten Staffel lesen. Da, wenn es 9 Kurzgeschichten sind und 7 sind schon verbraten, kann ja nicht mehr so viel sein, was sie dann in der zweiten Staffel verwenden.
Ich verstehe es trotzdem noch nicht so ganz. Sorry, dass ich nochmal drauf zurückkomme. Aber warum fandet ihr es genau gut? Weil ich habe das gesehen und ich hatte einfach nur Mitleid mit denen. Ich fand das auch überhaupt nicht witzig, dass es so lieblos war.
Weil wir wahrscheinlich schlechtere Menschen als wir sind.
Mir tat die Frau leid, dass sie keine Lust dabei empfindet. Er tat mir leid, weil er einfach so eine zu bemitleidende Person, so eine Elendsfigur, die einem einfach nur noch leid tun konnte. Er war schon fast auf so einem Gollum-Stadium irgendwie. Und hat auch einfach so seine Menschlichkeit ja verloren hat, wie du ja auch schon gesagt hast. Also was fandet ihr daran gut?
Die ganze Atmosphäre. Also dieses, dass es nie besser wird, es immer deprimierend ist und trotzdem ist es einfach so absurd. Das Leben ist einfach so absurd und so düster, dass man eigentlich nur lachen kann, auch wenn es nicht zum Lachen ist. Und wie erbärmlich er eigentlich ist in diesen Momenten. Und ja, einfach, also ich war einfach komplett auf der Wellenlänge von dieser Atmosphäre.
Ja, vor allem,
bei denen sind. Ja.
Die sind wie so in so einem Big Brother-Haus irgendwie so ein bisschen. Also sie sind halt so eingesperrt, sie sind komplett abgekapselt von der Umwelt und dann kommt man sich halt irgendwie näher und auch so dieser Kommentar von John Hamm, dass er das halt so, oh, kam mir damals nicht so vor.
Can't believe I fucked her.
Ja, so, ja, als, ja, weil man in so einer komplett anderen Situation irgendwie ist. Ach, das ist ja nicht so absurd. Ja, natürlich muss das dann auch dazu führen, wenn man so lange eingesperrt ist, dass man dann nur noch Sex hat. Aber auch, wenn es halt, sie wussten es wahrscheinlich auch vorher, aber naja, das trägt halt zu dieser Absurdität dieses ganzen Krankenhauses irgendwie bei.
Ja. Und, ach ja.
Ja, es ist einfach, ich glaube, man muss einfach.
Muss man drauf stehen auf sowas.
Man muss es mögen. Für mich war die ganze Serie einfach sehr ziellos irgendwie. Ist es auf nichts hinausgelaufen.
Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man vielleicht eine von den 4 Folgen streichen könnte, weil es ja immer quasi dieser gleiche Ablauf ist. Es kommen Patienten, der erste Fall geht gut oder geht fast gut und der zweite deprimiert ihn dann wieder. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob man wirklich eine rausnehmen könnte. Also die Entwicklung ist für mich ganz klar Daniels Arc von naiv und unvorbereitet zu zynisch und verschlossen und abgestorben und bereit, Menschen zu töten. Würdet ihr eine Folge rausnehmen? Also findet ihr, es ist eine Folge zu lang oder würdet ihr was kürzen?
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte nie, also ich würde einfach die Folge 1 bis 4. Sorry. Alle Folgen, bitte. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Es passiert ja, im Grunde passiert ja auch viel handlungsmäßig in den 4 Folgen. Ich meine, diese Entwicklung, die du ansprichst, die ist ja auf jeden Fall da. Das will ich ja auch gar nicht abstreiten. Und dafür brauchst du ja schon ein bisschen Zeit, um das glaubhaft darzustellen. Weil ich ja finde, dass es nicht ganz glaubhaft gelungen ist. Also ich glaube, da das, was jetzt in 120 Minuten dargestellt wurde, über diese Anzahl von Fällen darzustellen, dieses Verschwinden der Menschlichkeit in 90 Minuten zu machen, ist, glaube ich, noch schwieriger.
Weil ich sagen muss, wo ich bei dir bin, ich muss immer wieder nachlesen, welcher Fall in welcher Folge ist. Also die großen medizinischen Fälle, die bringe ich tatsächlich in meinem Kopf immer wieder durcheinander, weil ich auch, obwohl ich es jetzt 3-mal gesehen habe, muss ich sagen. Also wir waren entweder bei der Frage, ob man was kürzen könnte oder ob bei der Frage, ob diese Fälle so ein bisschen austauschbar sind. Ob euch das auch so geht, dass ihr die nicht genau sagen könnt, welcher Fall in welcher Folge ist.
Ja, also ich finde, diese Fälle sind ja, es ist jetzt nicht so wie bei so einer Medizinserie, wo es darum geht, was genau diese Leute haben. Das ist ja irgendwie relativ egal, ne?
Mhm.
Sondern es geht dann ja eher um ihn so.
Ja.
Ach, herrlich fand ich auch immer seinen Geltungsdrang, ne? Dass er in jedem Ding immer gesagt hat, das ist jetzt hier der medizinische Wahnsinn. Also so, darüber werde ich publizieren, darüber werde ich Vorlesungen halten können und so.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Die waren, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Okay, sonst machen wir weiter. Wir haben ja noch 2 Nebenfiguren, die wir noch nicht erwähnt haben. Einmal die Anna, die ältere Krankenschwester, die halt immer wieder von Leopoldowitsch schwärmt und den Doktor runterbuttert. Mhm. Wobei alle den Doktor runterbuttern, bis auf den Fälscher, den Zahnarzt. Und genau, das ist halt auch der letzte. Der einzig andere Mann da ist ein kompletter Idiot.
Oh, der ist so cool. Also ich muss sagen, die Figur fand ich echt gut.
Es ist auch meine Lieblingsnebenfigur, muss ich sagen. Es wird ausgesprochen als Fälscher. Das ist so eine Art Felddoktor, der auch irgendwie, ich hatte zwischenzeitlich gelesen, dass er auch Zahnarzt ist. Und der ist, in der ersten Folge ist er einfach richtig seltsam und das ist derjenige, der dann immer dem Doktor auf die Nerven geht, der in einer Folge ihn frühmorgens aus dem Bett reißt, indem er Sturm auf der Tür klopft. Und dann, sobald der Doktor die Tür aufmacht, sagt, you can go back to bed, Doctor. The hospital's closed because of the weather. Und Daniel Radcliffe sagt, you woke me up just to tell me that? You could have just not woke me up. Und er verzweifelt quasi in jedem Gespräch mit dem Fälscher.
Und er bringt halt auch immer so geile Sachen wie, ne? Und dann sagt er zum Beispiel, neulich habe ich diese unglaublich gute Anekdote gehört.
Und sagt dann nichts
weiter. Einfach nicht weiter. Ich muss ja sagen, ich mag ja diesen stumpfen Humor ab und zu echt gerne. So ein bisschen wie dieses Don't judge a book.
By its cover.
Wo kommt das nochmal vor?
Lonely Island.
Wie heißt das? The Unauthorized Bash Brothers Experience.
Ah ja, genau.
In dem Teil mit Silk Robes und Kimonos.
Ja, genau.
Ja, und
lange Pause, die dazwischen kommt für die Zuhörer, die das nicht kennen. Ein Sketch, wo dieser Satz einfach nicht zu Ende gebracht wird für eine halbe Minute.
Genau, diese Szenen sind mit diesem Fälscher auch ganz oft, also er kann überhaupt keine Normen einhalten, er ist völlig irgendwie außerhalb dieser Szenen und bringt immer so Sätze, die überhaupt nicht reinpassen. Also auch am Anfang kommt der Daniel auch viel zu nahe und so und ist einfach total awkward die ganze Zeit, aber auch so eine, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich es auch liebenswürdig, ich weiß auch nicht genau.
Ja, er ist halt auch irgendwie der Netteste da. Ne? Er ist der Einzige, der ihn nicht runterbuddert. Und er kann auch irgendwie nichts dafür. Er ist halt so blöd. Können irgendwie alle nichts dafür. Ja. Er ist also die einzig unschuldige Figur quasi, oder? Also, vielleicht würdet ihr da mitgehen?
Ja, vielleicht schon. Er ist ein bisschen unschuldig. Ja.
Ich weiß nicht, ich fand die beiden Schwestern auch eigentlich unschuldig.
Wobei die auch eine Oma chloroformieren Frau, die Hand kaputt
macht. Fälscher immer macht das. Fälscher ist fürs Chloroformieren. Aber ich finde, die sind alle unschuldig. Die sind alle total. Ja. Also, um mal den Gegensatz zu machen, Dan Radcliffe spielt eine Rolle und er verstellt sich und versucht, jemand anders zu sein, als er ist. Und ich finde, bei den anderen dreien hat man das Gefühl, sie sind genau das, was sie sind. Also, sie sind total. Da steht keine Ebene mehr davor. Die sind authentisch.
Ich finde auch, also Daniel Radcliffe wird ja in dieser Serie sozusagen desillusioniert über die ärztliche Praxis. Ja. Und diese drei anderen Personen im Krankenhaus, die können halt gar nicht desillusioniert werden, weil sie nicht diese Illusion haben, was das für eine tolle, noble Tätigkeit ist oder so. Mhm. Für die ist das halt einfach Alltag, dass sie einen Patienten chloroformieren müssen, weil sie ihn sonst nicht behandeln können. Also die tun einfach nur ihre Pflicht sozusagen.
Ja. Ich fand alle drei übrigens auch richtig gut geschauspielert. Also dieses Fünfer-Ensemble richtig gut. Ich kannte keinen von den dreien vorher. Hab mir die Filmografien angeguckt. Das sind hauptsächlich TV-Schauspieler, der, um sie jetzt mal zu nennen und zu appreciaten, Rosie Cavaliero ist Pelagea, Adam Godley ist der Fälscher und Vicky Pepperdine ist Anna. Der Adam Godley ist scheinbar Theaterschauspieler, hat schon 4 Laurence Olivier Awards gekriegt, so eine der höchsten Theaterehrungen. Aber die sind alles nicht so Filmschauspieler, sondern mehr Fernsehen und Theater. Und die sind alle für die Rollen eigentlich genau perfekt. Also auch dass die Anna und die Pelagea, wo sie sich so ähnlich sehen, man trotzdem immer weiß, wer ist und sie noch genug differenziert voneinander sind, fand ich sehr gut. Dass es so eine Typ Mensch ist, aber halt zwei Charaktere.
Ja.
Sollen wir zu Daniel direkt kommen oder sollen wir noch über die großartige Szene sprechen, wo er Leopoldovich erschießt?
Wenn ihr da was zu sagen habt, gerne. Ich habe da, glaube ich, nichts zu sagen.
Es war halt einfach nur witzig, dass es über die Serie so aufgebaut wurde. Also, dass immer dieser Typ also alles, die Bibliothek, die angelegt wurde, war von ihm. Die Bilder, die überall da waren, haben ihn gezeigt, wurden von ihm noch gemalt und so. Und er ist so dieser, der Typ, der da alles überschattet und ihm einfach andauernd wieder zeigt, wie klein und unwissend er ist. Mhm. Und dann taucht er halt plötzlich auch noch in dieser Szene, wo es ihm richtig scheiße geht, plötzlich mitten im Wald auf und gibt ihm irgendwelche Ratschläge.
Wie so eine Jesus-Figur auch. So, also er wird so als der Weise präsentiert, der auf einmal auftaucht.
Und das ist so witzig, dass plötzlich kann der Radcliffe-Charakter plötzlich das tun, was er eigentlich schon immer mal wollte, ihm halt richtig aufs Maul hauen und schießt halt plötzlich auf Schirm. Er schreit ihn, glaube ich, auch noch an, ne? Irgendwie.
Ja, es ist, finde ich, eine der besten Lines in der ganzen Serie. Einfach, also du hast halt, ne, diesen, Danny hat gerade diesen Trip gemacht, ist durch den Schnee gelaufen, hat gedacht, da sind Wölfe, sieht jetzt auf einmal diesen Menschen, der eigentlich tot ist, diese weise Figur, die ihm irgendwas erzählen will. Und seine einzige Reaktion ist, er guckt ihn an, sagt, why don't you just fuck off? Zieht seine Pistole und schießt auf diesen 80-jährigen Mann.
Der halt, der erste Schuss geht, glaube ich, daneben oder so. Und er rennt halt weg. Und diese ganze Eleganz und dieses ganze Sophistikale ist alles weg. Und er hat einfach nur noch Angst. Aber er rennt auch so ein bisschen albern, so von, weiß ich auch nicht.
Und Daniel absurd. Schießt ihm in den Rücken. Und es ist...
Wobei, ich will ja jetzt nicht den Spaß aus der ganzen Sache rausziehen, aber mich hat doch wieder was gestört. Also, er sieht ihn und ich habe es eben erst geguckt, ist nicht lange her. Erst hat er ja so einen richtig begeisterten Gesichtsausdruck und er scheint sich richtig zu freuen. Oh mein Gott, es ist Leopoldo Leopoldovic und hat ein richtig breites Lächeln auf dem Gesicht. Und auf einmal, von einem auf einen Moment, will er ihn erschießen. Ja. Und das ist wieder was für mich so.
Er freut sich, weil er ihn erschießen kann, weil er es ihm jetzt endlich heimzahlen kann.
Freut er sich wirklich? Oder ist es nicht eher so eine...
Ich habe ihn auch bis dahin so bedröppelt quasi im Kopf. Aber weiß nicht, vielleicht freut er sich auch. Wäre für mich beides okay. Der Moment ist einfach geil.
Oder ist es ein Moment, wo wir wieder unentschieden darüber sind, was Dan Radcliffe für eine Emotion gerade transportieren möchte?
Ja, ich denke auch.
Sollen wir über ihn sprechen? Über Dan?
Ja, lass uns das machen.
Diese Performance. Fangt ihr an. Ich habe so viel. Fangt ihr mal am besten an.
Ich habe es geliebt. Also ich muss sagen, es gab einen Moment, also wo ich habe ihm ab und zu auch nicht so gerne zugeguckt, bei dem Absägen des Beins zum Beispiel. Aber ich finde ihn wirklich, er hat einfach so ein Talent für Comedy. Und das fand ich, hat er hier wieder richtig gut rübergebracht. Also was ich an der ganzen Sache nicht mochte, war das Skript, wie hölzern das war, wie krass man reingeworfen wurde, was es für Sprünge gemacht hat. Es war aber nicht seine Performance. Die fand ich nämlich richtig gut. Ich mochte dieses Schüchterne, Irritierte von ihm, das auch leicht Arrogante. Es fand ich gut. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sogar sagen, ich finde die Serie an sich nicht so empfehlenswert, aber falls man halt mal sehen will, wie er auch anders kann, dann sollte man sich das schon anschauen.
Extra?
Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich noch ganz unschlüssig. Also im optimalsten Fall, wenn ich sein Schauspiel bewerten sollte, dann müsste ich versuchen, sein Schauspiel von der Serie zu trennen. Und das fällt mir richtig, richtig schwer. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich einfach von der Serie sehr schnell abgestoßen war sozusagen und es einfach nicht gerne geguckt habe, bis auf vielleicht die erste Folge. Und in dieser ersten Folge gab es auch wirklich viele Momente, die ich irgendwie toll fand, die ich auch gut gespielt fand. Ich fand es wahnsinnig schön in der Szene, die Epi vorhin zitiert hat, wo gesagt wird, hier, jetzt kommt Schwester so und so, lass dich nicht von ihr ablenken. Und dann denkt man halt, ne, es ist jetzt diese Schönheit, wie er sich darauf freut, sie jetzt gleich zu sehen, wie sie um die Ecke kommt. So schön subtil dargestellt in seinem Gesichtsausdruck. Das hat mir zum Beispiel richtig gut gefallen. Aber mir fällt es sehr, sehr schwer, hier seine Rolle von dem Schauspiel zu trennen. Und deswegen möchte ich da gerade aktuell, glaube ich, nicht so die abschließende Aussage zu treffen. Ich habe ihn mir hier tatsächlich nicht so gerne angeschaut. Und das hatte ich noch nie.
Am Charakter oder am Schauspiel? Weil, also es ist ein unangenehmer Charakter, das gebe ich dir auf jeden Fall.
An der Geschichte, an der Atmosphäre,
Aber auch an seinem Charakter. Es ist halt ein sehr, sehr zutiefst unsympathischer Charakter, den ich in seinen Handlungen nicht nachvollziehen kann. Und mir wird auch von der Serie nicht klar vermittelt, wie ich diesen Charakter zu sehen habe.
Das ist ja so ein bisschen überlassen.
Soll ich über ihn lachen? Soll ich ihn bemitleiden? Soll ich mit ihm mitfühlen? Es wird nicht sehr klar kommuniziert und ich finde, es springt sehr hin und her. Und dadurch ergibt sich einfach kein konsistentes Bild und ich mochte es nicht.
Ich bin komplett bei Epi. Also ich bin begeistert von dieser Performance. Es ist irgendwie so, endlich hat er mal was, wo er dieses Comedy-Talent auch nutzen kann. So seine, bis jetzt bei, ne, es gab humoristische Ansätze bei Harry Potter, das waren auch immer so mit die Highlights bei seinem Schauspiel. In der Extras-Folge, die ja bis jetzt so seine erste wirkliche Comedy-Rolle war, war er noch so unsicher und hat das noch ganz anders gespielt. Aber hier kann er irgendwie all seine Instinkte richtig nutzen. Es gibt so viele Momente, so kleine Sachen, die ich einfach richtig großartig fand. Und es ist, glaube ich, jetzt habe ich wieder eine These, wann Epi Daniel mag und wann nicht. Es ist wieder eine Performance, wo er viel macht nach quasi jetzt 5 Filmen, wo er nicht so viel gemacht hat. Wo seine Performance immer sehr minimalistisch und sehr sehr wenig war. Und hier macht er so viel, hier betont er so viel und so witzig. In der ersten Folge gibt es diese großartige Szene, wo er in einem Buch nachgucken will, wie er ein Kind zur Welt bringt, also wie er es aus einer Frau rauskriegt. Und der ältere Doktor das Buch von ihm weghält und er da hochguckt und sagt, I will not demean myself and grab it and back for it and jump for it. Und er hat diese Anspannung die ganze Zeit dabei in seinem Körper so. Und dann springt er doch und prügelt sich mit John Hamm und es ist großartig. Und ich habe mir so viele Lines aufgeschrieben, die ich einfach so toll fand. Dieses mit den 3 Spades, mit I can get you a spade to dig 3 little holes. Dieses fuck off am Ende. Warte mal, ich habe hier meine Liste. Auch in der ersten Szene direkt, wo er so weinerlich von dem Kutscher da im Hospital angebracht wird und dann so fragt, can you take me a little further? Es sind einfach so viele Oder als er das Kind zur Welt kriegt und dann quasi da zwischen den Beinen der Frau auftaucht, die da mit ihrer offenen Vagina sitzt und er sagt, hello again, in we go. ich bin irgendwie so begeistert. Für mich ist das so, wir waren uns ja bisher nicht immer einig, aber wir hatten ja so bei den ersten 5 Filmen ungefähr gesagt, da entwickelt sich Dan immer kontinuierlich weiter. Und dann so die Phase von December Boys bis zum letzten Harry Potter, vielleicht noch mit Woman in Black, waren wir uns immer so unterschiedlich, okay, einige von uns mögen das jetzt, einige von uns mögen das jetzt nicht. Er probiert zumindest was Neues aus. Hier entwickelt er sich, finde ich, nochmal richtig weiter. Und ich mag's richtig. Also,
Bei mir ist es irgendwie so, ich freue mich für ihn, dass er hier so viel ausprobieren kann, dass er Sachen machen kann, die er noch nie vorher machen durfte und konnte in den Rollen. Aber wenn seine Rollenwahl so weitergehen würde wie hier, dann würde mir das, glaube ich, nicht gefallen.
ich habe eine These dazu, vielleicht können wir eine Definition finden. So quasi, was ist die, wenn man jetzt mal in die Zeit nach Harry Potter guckt, was ist so die typische Daniel Radcliffe-Rolle? Weil er sich ja schon so ein bisschen seine Marke in den letzten Jahren erarbeitet hat. Und ich würde fast sagen, das hier ist so die erste typische Rolle für Daniel Radcliffe in seiner späten Filmografie post-Potter. Weil für mich wäre so eine typische Radcliffe, so ein Projekt, irgendwas völlig Verrücktes wie Swiss Army Man oder Horns, wo er eine total mutige, verrückte Performance geben kann, die aber die irgendwie Arthouse und ne, für ein kleines Publikum ist und die einfach vom Material her so dass er sich so ein seltsames Material aussucht. Das ist das eine Definition, mit der ihr einhergehen würdet, oder würdet ihr mir da widersprechen?
Ich habe ja bisher nur Swiss Army Man gesehen von den Filmen, die er noch gemacht hat. klar, ich habe den Trailer für Horns gesehen und so ein paar andere Filme, die Trailer. Ich denke, ich kann da, also mit Vorsicht gehe ich mal mit. Ja.
Ja.
Aber es ist natürlich auch eine sehr breite Definition. Was verrücktes, ja, Arthouse-mäßiges legt ja nicht unbedingt fest, was für Charaktere er sozusagen spielt.
Kriegen wir eine engere Definition hin? Was würdet ihr sagen, was müssten wir quasi für die typische späte Daniel Radcliffe-Rolle, wie müssten wir das definieren? Wie könnten wir das enger fassen?
Schwierig, ja. Also auf jeden Fall das, was du meintest, müssen wir auf jeden Fall mit aufnehmen, dass er Rollen wählt, die auch physisch für ihn irgendwie, die ihm viel abverlangen.
So. Mhm. Und es sind nicht diese krassen Heldenrollen wie bei Harry Potter, also wo der Protagonist eindeutig gut ist.
Mhm. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall in allen Filmen, die ich jetzt in der Zeit danach gesehen habe, tatsächlich so. Also er ist nie wirklich der, ja, du hast recht.
Ich glaube, je nachdem, was noch alles so kommt, müssen wir vielleicht auch nochmal echt spezifischer darüber reden, was eigentlich einen guten Anti-Helden ausmacht. Weil ich glaube, dass es eine Zeit gab, so in der Serien- und Filmlandschaft, in der man so dachte, ah, okay, ah, wir brauchen einen Anti-Helden. Das finden die Leute cool. So gerade nachdem Breaking Bad so durch die Decke gegangen ist.
Das ist quasi genau diese Zeit, ne? Also wo das hier rauskommt.
Das mag sein, ja. Und ich glaube, da würde ich dann eventuell nochmal drüber reden wollen, wenn er nochmal so einen starken Anti-Helden spielt.
Warte die zweite Staffel ab. Also ich befürchte, es wird dir noch weniger gefallen als die erste, aber vielleicht können wir da diese Diskussion haben. Ja, also, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist so das Filmtechnische. Wobei ich da auch gar nicht so viel zu sagen habe. Also der Regisseur ist, vielleicht noch kurz zu den Autoren gesagt, die haben, für die ist das einzig Arthouse-mäßige in ihrer Filmografie. Die haben teilweise in Quizshows gearbeitet. Das sind jetzt alles keine großen Namen. Der Regisseur hat quasi jede Comedy-Serie, die es irgendwie gibt, ein paar Folgen gemacht. Der hat Parks and Recreation gemacht, New Girl, Grace and Frankie, Crazy Ex-Girlfriend, The Mindy, also quasi alle, jede Comedy-Serie des letzten Jahrzehnts hat er irgendwie ein, zwei Folgen gemacht. Ja, können wir visuell was darüber sagen? Fällt euch da was ein?
Ich glaube einfach, dass es, also in meiner Sicht ist es einfach sehr, sehr solide gemacht, auf die Basics reduziert sozusagen. Die wollen ein Kammerspiel darstellen, sie wollen eine bedrückende Atmosphäre darstellen und das schaffen sie durch kalte Farben, durch zum Beispiel das Schlafzimmer von Daniel Radcliffe, was ihn durch die hohen Wände und die Bücherregale mit den meterhohen Büchern von dem Leopoldo Leopoldovich halt überragt darstellen. Ich finde, das schaffen sie auch. Es gibt aber nur ganz, ganz selten mal was, wo sie was wagen, was ja eigentlich für so eine Arthouse-Produktion ein Novum darstellt. Man könnte auch erwarten, dass sie filmisch noch mehr wagen. Ich finde halt einmal an der Stelle, in der sich Daniel Radcliffe Morphium spritzt und dann halt die Farbtemperatur ganz hell wird, wobei man auch schon fast sagen kann, das ist
ein bisschen
auch jetzt keine so großartige Idee. und dann gibt es halt ein paar Mal Shaky Cam in Situationen, in denen Charaktere ein bisschen aufgeregter sind oder man nicht weiß, was passiert jetzt genau. Oha, wie geht's weiter? Mhm. Handheld gefilmt, weiß ich nicht. Also ich fand es einfach grundsätzlich solide. Es hat, glaube ich, dem Ganzen ganz gut mit beigespielt, aber auch keine herausragenden Akzente gesetzt, würde ich so sagen. Was denkt ihr?
Ich finde, das sieht so wieder so typisch britisch aus. Das sieht so richtig nach britischem Fernsehfilm aus.
Ja, es ist, also es ist mir nicht negativ aufgefallen, aber jetzt auch nicht. Also es ist keine Serie, die dich visuell umgarnt. Alex Hardcastle heißt der Regisseur übrigens. Cooler Name. Es gab so ein, zwei Momente, die ich ziemlich gut fand, wie dieses nach dem Trip, wo er in Slow Motion aus der Badewanne da steigt und auftaucht. Und was ich ganz cool fand meistens, war so die physische Comedy, wenn dann die beiden Krankenschwestern die hysterische Oma des kleinen Mädchens, was gerade auf dem Operationstisch liegt, quasi wegzerren aus dem Raum. Das mochte ich immer ganz gerne. Aber ja, also grundsolide ist, glaube ich, hat Eichel quasi schon den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ich fand, das sah irgendwie halt ein bisschen billig aus. Also das Set war richtig schön, muss man sagen.
Die Außenaufnahmen, ne?
Oder? Ja, ich finde auch drinnen das. Also das ganze Set, also dieses alte Krankenhaus, das fand ich schon echt schön gemacht.
Nee, ich meine, was du billig fandest. Also.
Ach so, was ich billig fand. Ja, das war das Set. Also ja, das, ich hatte manchmal das Gefühl, das sollte auch ein bisschen so aussehen. Hm. So ein bisschen so puppenmäßig sah das ab und zu aus. Hm. Wenn das Haus von außen gefilmt wurde und so. Aber ja, ich fand das... Das sah einfach nach Fernsehen aus, so diese, auch das Color Grading ist so, bei britischen Serien finde ich immer so ein bisschen, die haben immer ziemlich viel Licht, so, ziemlich starke Lichter, die so ein bisschen unnatürlich aussehen und das Bild ist ein bisschen heller, die Schatten sind nicht so tief gezogen, ne?
Mhm.
Ja. Das ist so ein typisches Aussehen von britischen Serien.
Es sieht sehr britisch aus. Da habe ich euch gerade, ich sehe es gerade auf IMDb. Und ich finde es irgendwie gerade mega witzig. Vielleicht findet das keiner außer mir witzig, aber ich würde es euch gerne vorlesen. Die Bio von Alex Hardcastle, dem Regisseur.
Ja, bitte.
Alex Hardcastle is an award-winning director of film and television and has worked with some of the biggest names in comedy and drama, including Chris Pratt, Steve Carell, Daniel Radcliffe, Will Arnett, Mindy Kaling, Christian Slater, Rebel Wilson, John Hamm, Amy Poehler, Lily Tomlin, Jane Fonda and Robin Williams. Einfach so drei Paragraphen, einfach nur einen Namen. Und das ist die gesamte Bio. Okay, dann sind wir durch, oder? Sind wir rechtzeitig heute?
Ja.
Abschließende Bewertung noch? Eiko, fängst du an, weil du hast wahrscheinlich das Negativste.
Ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Nein, also ich fand heute eine spannende Folge, weil wir, glaube ich, diese Konstellation noch nie hatten. Also die erste Sache, die wir, glaube ich, noch nie hatten, war, es gab, glaube ich, bisher noch kein Material, was wir geguckt haben, was ich so schlecht fand wie das von jetzt. Was ich auf der Skala von nicht mögen bis hin zu mögen, wo ich so weit bei nicht mögen bin, das ist bei mir auch sehr selten, dass ich was so nicht weiter empfehlenswert finde. Und dann auch noch das Neue, dass ihr beide es mögt und ich habe das Gefühl, dass ihr das sehr mögt. Also ich meine, Henry, das ist ja auch dreimal geguckt. Dazu muss man
dazu muss ich schon muss ich sagen, mögen. Ich habe das einmal auf Netflix gesehen, dann jetzt einmal vor einem Monat und weil sich das jetzt so verzögert hat, nochmal einmal, um es nochmal aktuell zu haben.
Ja, aber sehr spannend auf jeden Fall, da mal in der Position zu sein. Das hatten wir jetzt beim Podcast noch nicht. Ja, ich konnte wenig damit anfangen. Mhm. Ich bin gespannt, ob die zweite Staffel da für mich noch irgendwelche Kohlen aus dem Feuer reißt oder, wie sagt man, Pferde aus dem Stall, Kühe zum Melken, wie sagt man, Kohlen aus dem Feuer holt.
Ich befürchte fast, aber wenn du es nicht magst, wirst du es noch weniger mögen.
Ja, dann denke ich mir einfach für die Folge zur zweiten Staffel, denke ich mir einfach irgendwelche andere Sachen ein, die ich einwerfen werde.
Du könntest das machen und dann gucken, ob Epi und ich das überhaupt merken.
Was denn?
Du könntest quasi Fake-Sachen einfach immer einwerfen. Du guckst es nicht, überlegst dir, was in den Folgen passiert und guckst dann, ob Epi und ich das in der Podcast-Folge merken.
Ja, okay. Schauen wir mal. Was ich aber als Frage gern raushauen wollen würde an die Zuhörer und Innen und Zuhörer. Ich habe noch mal gestern auf IMDb geguckt, was Daniel Radcliffe alles noch so gemacht hat. Und habe gesehen, die Liste ist ja eigentlich gar nicht mehr so lang, was jetzt noch alles so kommt nach den jetzigen Filmen. Und habe schon so ein bisschen darüber nachgedacht, mit welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin wir uns vielleicht als nächstes beschäftigen. Und will schon mal die Frage raushauen an euch, was ihr interessant findet. Also ihr, die ihr uns jetzt gerade zuhört. Das würde mich mal interessieren.
Oh, glaube ich, ein Jingle dafür. Eikos Hausaufgaben.
Stimmt. Ja, okay.
Gut, dass du es fragst.
So, ich übergebe an euch beide.
Ja, jetzt machen wir auf was ganz anderes, Eiko. Wir müssen ja nicht noch hier
SchauspielerInnen
machen.
Wir haben noch genug. Epi, willst du mit Argumenten anfangen oder wir müssen uns jetzt ja irgendwie rechtfertigen
vor Eiko. Ich habe die ganze Zeit überlegt, es ist halt voll schwierig zu sagen, guck mal, das ist der Humor, den ich finde, spielt halt so schön mit Erwartungen, also dieser Humor. Und zwar, der ist halt ganz platt, also wirklich so richtig platt und schwarz. Also zieht diese Momente so lang, spielt damit, dass man jetzt erwartet, dass ein Charakter irgendwie normal ist, aber er ist nicht normal, aber er ist nicht so komisch, dass man es ansprechen darf, ne? So. Und das macht mir halt dann eben Spaß, den Radcliffe darin zu beobachten, wie er da ins kalte Wasser geworfen wird. Und ich glaube, das ist halt schwierig, wenn man sowas nicht mag. Eike, wie, magst du Stromberg zum Beispiel? Oder The Office?
Ich habe Stromberg und The Office beide noch nicht wirklich gesehen. Ich habe Stromberg, ich glaube, eine Folge damals mal im Fernsehen gesehen, aber das ist halt verdammt lange her.
Hast du A Simple Man gesehen? Oder so diese richtig düsteren Coens-Filme, so wie Barton Fink, zum Teil auch Buster Scruggs?
Nee, alle tatsächlich noch nicht. Barton Fink muss ich auf jeden Fall noch gucken.
Ja. Ich würde also, um das irgendwie pragmatisch zu sagen, also wenn man solche Sachen, also wenn man über wirklich böse Sachen lachen kann und so eine Einstellung zum Leben gucken kann, dass das Leben quasi nur so eine Aneinanderreihung von Leid ist, aber man muss ja trotzdem irgendwie drüber lachen, weil es so absurd ist. Wenn das so eine Grundhaltung ist, auf die man sich einlassen kann, dann kann es einem gefallen. Und ich mag es, weil ich würde nicht sagen, es ist eine perfekte Serie. Es ist, glaube ich, da wäre es noch so ein bisschen Feintuning beim Skript von entfernt. Ich würde sagen, es ist eine ziemlich gute Serie, die halt sehr einzigartig ist, weil ich auch, ja, wie gesagt, kaum eine andere Serie kenne, die sowas macht wie diese Serie, die so traurige, aber auch zugleich witzige Sexszenen macht, die, wo es ein Gag ist, ich sage jetzt zum dritten Mal, aber diese Szene ist für mich wirklich so exemplarisch, diese Serie, wo es ein Gag ist, dass einem Charakter ein Stück seines Kiefers rausgebrochen wird und er Blut spuckt. Und wo die Hauptfigur so unsympathisch sein darf. Und wenn das eine Wellenlänge ist, auf die man sich einlassen kann, kann man da sehr viel Spaß mit haben. Wenn das jetzt alles nach was klingt, so von wegen, oh mein Gott, wie amoralisch, was regelt er da, was stimmt mit dem Jungen nicht, dann sollte man es vielleicht lieber nicht gucken. Aber ich würde auch sagen, also der Hauptgrund ist, da würde ich Epi recht geben, ist Daniel Radcliffe in dieser Serie zu gucken. Also seine Performance hier ist das, was ich mir vielleicht so seit ein paar Filmen wünsche, ohne es gewusst zu haben. Also das ist, ich werde es mir allein schon ein viertes Mal angucken, um diese Performance nochmal von ihm zu sehen.
Ich finde die aber wirklich, habe ich jetzt nochmal gerade gedacht, handwerklich echt nicht so schön. Also das hat mir nicht so Spaß gemacht, das anzugucken. Ich finde die hakelig.
Hakelig ist vielleicht wirklich ein gutes Wort, so teilweise holprig einfach noch so im Erzählfluss. Aber halt die einzelnen Momente sind wirklich gut und John Hamm ist auch richtig gut, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt. Also.
Ja, das stimmt. Klar, also die Kamera steht jetzt dem Erzählfluss jetzt nicht im Weg zum Beispiel. Das ist klar, das ist handwerklich gut. Das ist halt so eine Humorsache, würde ich sagen. Ansonsten, oder?
Ja, würde ich dir absolut recht geben. Also entweder man
da kann man, glaube ich, keine Argumente. Man könnte jetzt halt sagen, ich finde die Witze halt auch so gut aufgebaut, die sind halt, die funktionieren halt so vom Aufbau. Ja, kann man, glaube ich, keine Argumente für dich finden, Eiko, du bist halt verloren, hoffnungsloser Fall, tut mir leid.
Naja, es geht ja nicht nur um Argumente für mich, sondern auch für die Zuhörer.
Ja, wer das nicht mag, sorry Leute, kann ich mal richtig schön verpissen.
Why don't you just fuck off?
Ich finde es auch so interessant, weil dieses Argument von wegen, wo sieht man das schon mal, ist halt so schwer, wenn es jetzt zum Beispiel um so Sachen geht wie Daniel Radcliffe oder jemanden wird beim Zähneziehen werden 3 Zähne und ein Stück vom Kiefer herausgerissen. Allein das isoliert ist ja nicht lustig. Also oder
ja, gut, es ist halt
es kommt ja auf den Kontext an und warum das Ganze passiert.
Das ist doch klar.
Ja. Deswegen.
Das ist doch klar. Diese ganze Atmosphäre halt.
Ja.
Ja, die Atmosphäre. Dass alles so krass ist, aber das ist trotzdem so. Also es ist halt alles krass und trotzdem hat es so was Lockeres und du bist die ganze Zeit so. Das sind so What the fuck-Momente so ein bisschen.
Ja. Ja, ich bin mega gespannt, was ihr dazu meint. Also was in den Kommentaren dann noch so zu lesen sein wird. Sehr, sehr gespannt.
Ob ihr es gesehen habt. Also mittlerweile, also bei den Filmen, die wir jetzt alle sind, da interessiert mich auch bei unseren Zuhörern, habt ihr das gesehen?
Ja, guckt euch das an.
Ja, genau. Oder halt, habt ihr es vorher gesehen, bevor wir drüber gesprochen haben? Ist das was euch bekannt war oder entdecken wir jetzt hier Sachen für euch? Hennys Hausaufgaben.
Ja.
Okay, wo kann man uns finden?
Ihr findet uns auf YouTube bei
und überall, wo es Podcasts gibt.
Mittlerweile müssen, wenn diese Folge rauskommt, eigentlich alle Folgen auf YouTube auch hochgeladen worden sein. Da könnt ihr schön kommentieren. Das ist, wie ich finde, die beste Plattform, um Podcasts zu kommentieren und auch gerne teilen.
Und, wo findet man uns noch?
In den sozialen Medien.
Instagram, und da könnt ihr uns Twitter, auf jeden Fall finden.
Facebook.
Genau.
Überall Snapchat.
Als Zebra-Papagei, außer bei Instagram, da sind wir Zebra-Papagei 4 real.
Und Pornhub.
Was?
Es gab tatsächlich schon Zebra-Papagei, ne?
Was?
Gab es das eigentlich? Warum heißen wir Zebra-Papagei for real?
Oh, weiß das ist. Achso, warum wir for real heißen. Und
ja, ich glaube, es gab Zebra-Papagei schon.
Nein, kann ich meine sein? Nicht. Ich glaube, das war einfach nur die Zeit, in der Popstar Never Stop, Never Stopping von The Lonely Island auf DVD meinst rauskam du? Und wir das lustig fanden.
Da kommt das her. Wahrscheinlich fandst du das lustig. Ich habe den Account nicht erstellt.
Ich habe den auch nicht erstellt.
Christian,
hat diesen Account erstellt.
Erstellt. Aber warum heißen wir denn so?
Dann können wir okay, uns ja auch
meine Haus, meine Hausaufgabe ist, warum heißen wir eigentlich so?
Okay, dann hören wir uns, wenn ihr alle eure Hausaufgaben brav gemacht habt, beim nächsten Mal wieder mit unserer verspäteten Rolling-Diskussion, aber vor allem mit dem Film Kill Your Darlings. Soll ich noch was darüber sagen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Autor. Allen Ginsberg spielt Danny Radcliffe da drin. So, ich weiß den Autor doch, den er spielt.
Oh, basiert es auf einem Buch?
Es ist der erste, ganz großer Teaser, es ist der erste Daniel Radcliffe-Film, der nicht auf einem Buch oder Theaterstück basiert.
Heide Kawitzka.
Aber es geht natürlich um Literatur, weil es Daniel Radcliffe ist.
Oh, okay. Worauf basierst du denn die Semper Boys nochmal?
Auf einem Buch.
Ah. Okay, wieder was gelernt.
Hast du auch schon in der Folge gelernt.
Was ich schon mal verlernt habe, nochmal neu gelernt. Aber Leute, wir sind ja auch mittlerweile. Das haben wir so ein bisschen vercheckt, ne? Wir haben ja eigentlich schon Jubiläum jetzt. Und es gibt es ja jetzt seit mehr als einem Jahr schon.
Ach, ist das hier genau die Jubiläumsfolge oder war das die letzte?
Ich weiß, wir haben die erste Folge im Mai letzten Jahres aufgenommen. Aber wann kam die denn raus? Ich schaue gerade mal nach.
Ich meine, wir haben ab Juli gestartet. Lass uns einfach sagen, das hier ist die Jubiläumsfolge und ein Jahr Radcliffe Hangers, hurra.
Die erste kam im Mai raus, letztes Jahr Mai. Also wir sind ein bisschen drüber. Wow. Aber uns gibt es jetzt seit 14 Monaten. Wenn die Folge hier rauskommt, 15 Monate.
Krass. Okay, dann auf die nächsten 15 Monate. Macht es gut, bleibt magisch. Ich versuche das immer noch als Catchphrase zu etablieren.
bleibt magisch.
Und bleibt so gut wie unser Boy Daniel.
Lasst euch kein Bein abhacken.
Genau.
Und bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Macht es gut.
Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.